Hallo und ein freundliches Gute aus dem Schönwald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing Gebubble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und heute gibt es wieder mal Chef und Chefin Podcast, allerdings nicht so ganz, wie es manche vielleicht jetzt vermuten könnten, denn wir hatten ja eine kleine Umfrage bei Instagram gemacht und haben euch gebeten, die Entscheidung für den nächsten Podcast zu treffen. Und ihr hattet die Wahl zwischen drei verschiedenen Themen, unter anderem Chef und Chefin Q&A, was tatsächlich nicht die erste Wahl war, und den Monatsrückblick hättet ihr auch noch wählen können und den dritten und mutmaßlich, ich sag's mal so, letzten Teil unserer Microfiber Madness Japan-Reise aus 2025, der immer noch offen steht. Und ihr habt euch mehrheitlich für den Japan-Podcast entschieden, den ich logischerweise und sinnvollerweise zusammen mit der Yvonne machen werde. Und wir schauen mal, ob wir euch heute mit auf den letzten Teil dieser Reise nehmen. Und dementsprechend werde ich gar nicht lang babbeln, sondern wir starten nach dem Intro direkt rein und ich wünsche euch bei dem Reisepodcast viel Spaß. Da sind wir wieder am Start. Detailing Bubble, aka der Reisepodcast mit dem
der Yvonne.
Boah,
da ist sie wieder.
Schönen guten Tag. Es geht schon wieder los. Hallo Yvonne.
Hallo.
Schön, dass du mit mir zusammen Podcast machst.
Ja. Ne? Schon wieder ein bisschen her.
Ist schon wieder ein bisschen her, das ist korrekt.
Der letzte war die Auslosung, oder? War danach noch was?
Wir hatten noch den Meat Heaven Podcast, glaube ich, danach. Über das Thema Fleischqualität, das fand ich auch noch mega gut. War natürlich auch sehr off-topic. Heute ist es auch weitgehend off-topic. Allerdings wird die heutige Reise hoffentlich heute in dieser Episode ihren Abschluss finden mit dem großen Microfiber Madness Event.
Ich habe da noch so ein bisschen meine Bedenken, ehrlich gesagt. Wenn ich meine Aufzeichnung jetzt von vor, weiß nicht, zwei Monaten habe ich heute mal wieder rausgekramt, wie weit wir gekommen sind und mir das so angucke, dann denke ich mir, aber egal, das wird heute geschafft. Wir drücken ein bisschen auf die Tube und
genau.
Also den vierten Teil gibt es nicht.
Oh, also das heißt, es wird einfach nachher wie ein Fallbeil, kommt dann runter, zack, abgehackt oder labern einfach dann 5 Stunden?
Ja, ich würde vielleicht am Anfang nicht so lange rumlabern.
Okay, ja, wir geben uns Mühe. Es ist eh schwierig, es ist heute gedeckelt mit dem Eintracht-Spiel 15:30.
Oh je, also wenn wir so lange reden, es ist doch gerade mal 12, oder? Ah, 12:30. Na, 3 Stunden.
Ah, okay. Das ist ein Homeoffice-Podcast heute, weil wir waren zwar heute schon unterwegs, haben schon Holz geholt, damit wir nicht frieren. Kaminholz geholt und so weiter und so fort. Schönen Transport gemacht mit meinem Senior zusammen und sind jetzt wieder ausgerüstet für die nächsten kalten Tage, die es ja momentan zu Genüge gibt.
Ja, und vor allem so ungemütliche Tage. Also kalte Tage sind ja okay, aber.
Ja, heute ist irgendwie so schmuddel. Das ist irgendwie schade. Schnee taut weg. Ist nicht so geil. Dementsprechend haben wir uns unser Podcast-Equipment gepackt und haben es mit nach Hause genommen. Sitzen jetzt hier in unserem Homeoffice und haben dort statt Rechner an, haben wir Podcast an, beziehungsweise unser Mischpult an und babbeln heute mal bei gemütlichen Wohnungstemperaturen.
Und schwelgen in Erinnerungen.
Mit euch zusammen. Und die meisten von euch, die uns treu folgen, wissen natürlich, wir waren 2025 in Japan unterwegs. Primär für Microfiber Madness eben, weil es da verschiedene Veranstaltungen gab, die wir besucht haben und auch den Release des Vitria-Glastuchs quasi zelebriert haben in Japan. Es war der Welt-Exklusiv-Release quasi in Japan, auch zugunsten des Vertriebs da drüben und natürlich zum Anlass, weil wir dort auch vor Ort waren. Gibt es natürlich jetzt überall zu kaufen und kann ich euch nur ans Herz legen. Kleine Eigenwerbung muss sein. Aber ich glaube, da muss ich zu dem Tuch gar nicht mehr viel erzählen. Die Leute, die flippen alle aus und ich muss sagen, Eigenlob stinkt, aber ich kann es verstehen. Das ist einfach Benchmark. Wer ein gutes Glastuch sucht, was quasi nicht zu toppen ist momentan.
Ich war auch gerade wieder schwer begeistert, als ich das Zerankochfeld damit abgewischt habe.
Ja, grüße nochmal unseren lieben Ex-Mitarbeiter Timo, der uns ja den Zerankochfeld-Reinigungstipp gegeben hat, mit dem Sonax Cleanstar zusammen und natürlich passend ein Glastuch. Ein Gamechanger, kann ich eben nur ans Herz legen.
Genau, nimmst du erst hier so ein Küchenhandtuch und denkst dir, das funktioniert echt nicht gut.
Ja, richtig. Das soll es ja auch so eine Brand geben, die demnächst kommt.
Ja.
Aber demnächst, ja. Ich fange nicht wieder neu an damit, wir wollen ja eh nicht so lange babbeln, aber alle, die jetzt auf Mad at Home warten, es dauert noch ein paar Tage, was schlussendlich an unserer deutschen Fertigung liegt. Ja, es ist nicht alles Gold, was glänzt, wenn man in Deutschland produzieren will. Dementsprechend, da habe ich mich schon mal drüber ausgelassen, ein Chinese wäre schon längst fertig, was nicht heißt, dass es besser ist, das möchte ich damit auch gar nicht sagen, aber gewisse Dinge stehen einem selbst im Weg in Deutschland und wir sind es nicht. das kann ich auch nur sagen, sondern Parteien, auf die wir keinen Einfluss haben und dementsprechend dauert es noch ein paar Tage, aber wir sind wirklich in den letzten Zügen. Also ich bleibe dabei, dass wir den Ende Februar vielleicht wirklich noch schaffen.
Ja, denke ich auch.
Also dementsprechend freut euch drauf, da kommt auf jeden Fall was auf euch zu und dann gibt es auch praktikable Ceran-Koch-Reinigungsoptionen vielleicht für eure Haushalte. Genau. Aber
jetzt fahren wir erstmal nach Hiroshima.
Richtig. Wir sind ja zuletzt noch in Osaka gewesen. Da haben wir beim Teil 2 unserer Madness-Reise drüber gesprochen und haben uns dann aus Kyoto, also wo ja unser Domizil war quasi, aus Kyoto verabschiedet und sind dann
noch ein bisschen weiter westlich sozusagen Richtung Hiroshima gefahren.
Gut, dass ich dich habe, weil mit so Himmelsrichtung habe ich so meine Schmerzen, in welche Richtung es da wohin ging. Wir sind ja quasi durch ganz Japan durch.
Genau, also nicht Richtung Tokio, sondern genau die andere Seite sozusagen. Mhm. Somit sind wir ein paar Tage später nochmal zurück an Kyoto vorbei. Also wir haben quasi
Vor zurück.
Genau.
Das, ja, und man, also da muss man dazu sagen, es ist ja so, das war jetzt nicht so weit, diese Fahrt nach Hiroshima, wo es jetzt hinging. Das waren kilometermäßig, kannst du das grob sagen?
Puh, nee.
Aber
also ich schätze 300 bis 400, hätte ich jetzt gesagt.
Genau, in Japan mit Zügen sehr, sehr gut zu erreichen. Dazu aber gleich noch was. Ich wollte kurz noch was anmerken dazu, weil wir, natürlich dürfte den meisten von euch Hiroshima ein Begriff sein. Ich mache jetzt keine Geschichtsstunde, da bin ich auch schlecht drin, aber ich glaube, den allermeisten dürfte dieser ja, dunkle Ort, so nennen wir es einfach mal, durchaus irgendwo im Gedächtnis bleiben mit dem Atombombenabwurf der Amerikaner. Und wir haben uns halt gesagt, wir waren beim ersten Mal in Japan schon nicht da und ich finde, es gibt so gewisse Dinge, die gehören für mich persönlich dazu oder für uns, ich spreche ja für uns in dem Fall, wo man jetzt sagt, pff, man kann auch sagen, es juckt mich nicht, ist nicht mein Bier, not my cup of tea, aber ich finde, das ist, hat für mich was mit Respekt zu tun, der Kultur und dem Land gegenüber zu zeigen, auch unseren Partnern drüben und natürlich aus eigenem Interesse einfach, weil es vielleicht auch mal geschichtsträchtige Orte sind, wenn auch mit dunkler Geschichte. Finde ich, das ist wie wenn du in Deutschland irgendwelche früheren Konzentrationslager mal besuchst. Ich finde, das gehört dazu, dass man sich zumindest bewusst wird, was dort mal passiert ist. Ich rede nicht von irgendeinem Dauerschuld und sonstigen Gedöns, da wollte ich auch gar nicht mit anfangen. Da sind die Japaner auch sehr gut drin, dass sie sagen, wir können auch vergessen. Aber ich finde, es gehört dazu. Und das war der Anlass, wo wir gesagt haben, hey komm, wenn wir schon die Möglichkeit haben, da nicht so weit weg zu sein, wäre es eigentlich eine Schande zu sagen, ach komm, juckt mich nicht. Wir fahren wieder nach Tokio zurück, Feierabend. Und dementsprechend war es für uns persönlich ein wichtiges Anliegen, nach Hiroshima zu fahren. Und ich habe das im Vorfeld auch kommuniziert mit unserem Partner drüben, habe gesagt, hier, wir fahren dahin. Einfach natürlich aus eigenem Interesse. Ich habe dann nur gefragt, weil auch das sind so Dinge, ich mache mir über sehr viele Dinge Gedanken und auch da zu Recht, wie man gemerkt hat. Wobei das, ich komme gleich dazu, ich hole gerade lang aus.
Komm zum Punkt.
Ja. Also ich habe dann halt gesagt, okay, wir machen Hiroshima-Besuch, wir wollten das einfach machen und habe gesagt, wie es denn die Japaner sehen, wenn wir das auch dokumentieren, weil ich fand das halt wichtig, also ich fand das als, wie ich eben schon gesagt habe, aus Respektgründen irgendwie angemessen zu sagen, hey, wir sind ja mal da und haben es für uns gesehen, sondern dass man den japanischen Kunden und Partnern zeigt, dass wir auch ihre Kultur, ihre Historie, ihren Respekt gezollt haben und das hätte ich gerne, natürlich, wie man es macht, Social Media ist ja klar, irgendwo mit dokumentiert. Und habe gesagt, wie ihr dazu steht. Weil mir war das wichtig. Wenn die jetzt gesagt haben, Gottes Willen, fang da nicht an mit sowas, dann habe ich gesagt, gut, dann war es ein Besuch für uns, Haken dran, fertig, ich habe es gemacht, ist ja natürlich auch entscheidend, aber dann lasse ich den Rest. Aber es war das Gegenteil. Also sie haben wirklich sich mit großer Begeisterung gezeigt, haben gesagt, sie finden es unglaublich toll, dass wir uns damit befassen und dass wir auch diese Reise machen wollen, haben uns lediglich darauf hingewiesen, das wollte ich gerade eben noch sagen am Anfang, wäre mir eh nicht in den Sinn gekommen, aber leider Gottes ist ja das auch heute nicht normal. Sie haben nur gesagt, wenn du da was dokumentierst im Sinne von Bildern, nicht anfangen, Selfie-Bilder vor entsprechenden historischen Gebäuden zu machen und zu posten, das kommt nicht gut an. Wäre mir nie in den Sinn gekommen. Ich würde mich nie vor eine Stelle stellen, wo wie viele Millionen von Leuten nachrangig gestorben sind und sagen, hey, Selfie, guck mal, hier stehe ich. Aber ich glaube, das ist...
Das haben wir aber einige gemacht.
Das haben einige gemacht, ja, das ist erschreckend. Aber wäre mir nicht in den Sinn gekommen, aber nichtsdestotrotz haben sie gesagt, ganz toll. Und darum war das für uns auch gesetzt, wir machen das. Und durften dann was zum ersten Mal machen?
Shinkansen fahren.
Genau, der berühmte Schnellzug.
Ja, genau. Also ist im Prinzip halt schon so ein bisschen wie ein ICE bei uns. Also erstmal so von der reinen Sache an sich. Mhm. Unterschied ist, dass der wirklich fährt und auch pünktlich fährt und das mit der Sitzplatzreservierung super gut funktioniert. Und ja, also wir hatten ja das letzte Mal schon erzählt, dass wir uns dann so ein bisschen eingefunden haben in diese ganze Ticket-Thematik und Sitzplatzreservierung und so weiter. Wenn man da mal durchgestiegen ist, ist es sehr komfortabel, sage ich
wenn
mal.
Wenn du durchgestiegen bist.
Ja, ich bin dann durchgestiegen, richtig. Und wir haben auch dann sehr gut unser Gleis gefunden für den Shinkansen und so. Also es lief alles super gut. Und haben dann die erste Fahrt im schnellen Shinkansen gemacht bis nach Hiroshima.
Genau, so in der Theorie ist es ja so, dass die meisten Shinkansen ähnlich schnell, und ja andersrum, dass die meisten ICEs ähnlich schnell sind wie die Shinkansen. Es gibt noch so einen super Shinkansen, weiß gar nicht, wie der heißt. Die sind ja auch noch gefahren, glaube ich, gell?
Ja, das stimmt aber gar nicht so ganz. Also der fährt an sich vom Zug nicht schneller. Der hält nur an wenigen Orten, deswegen ist er schneller da.
Ja, aber ich habe das trotzdem mal nachgelesen. Es gibt wirklich einen, der nochmal über 300 irgendwas fährt. Okay. Und das ist wohl wirklich nochmal schneller. Also die ICEs selbst sind etwas drunter, aber rein in der Theorie sind die beide gleich schnell. In der Praxis ist es so, dass in Deutschland sehr selten schnell gefahren wird vom ICE. Kann ich zumindest von meinen ICE-Fahrten berichten, die wenigen, wo ich mich immer gefragt habe, bin ich jetzt hier nur Bummelzug oder fährt das Ding auch mal irgendwie schnell? Also ich glaube, damals, wo ich gefahren bin von Frankfurt, Nürnberg und zurück, ist das Ding, ich glaube, an zwei Stellen mal über 200 gefahren, ansonsten deutlich drunter, wo du dich fragst, was ist hier los?
Ja, das war bei mir auch. Ich bin ja nach Bremerhaven gefahren mit dem ICE. Ja, also das war da genauso. Du hast zwischendurch mal eine Strecke, dann meistens kriegt man es ja aber auch gar nicht so mit, das muss man auch dazu sagen, wenn man da nicht drauf achtet, also die fahren halt schon ruhig.
Ja, gut, klar, aber die haben ja eine Geschwindigkeitsanzeige, wo ich drauf gucken kann. Also die sagt ja alles eigentlich. Also der Shinkansen war wirklich dauerhaft auf Power unterwegs, das war schon echt krass. Und dann,
weil da so viele Tunnel waren und hier ist jedes Mal durch den Druck Ohr auf, Ohr zu,
das
war schon anstrengend.
Japan ist ja auch voll mit Tunnel durchsetzt, ne, weil die auch viel Berglandschaft haben und da wird halt einmal ein Tunnel gebaut und da feuern die Dinger durch. Junge, also das ist schon heavy, aber war ein tolles Erlebnis, muss man erstmal sagen, weil alles einfach, also im Sinne des Bahnfahrens haben wir schon mehrfach erwähnt, es ist einfach so, das ist ein No-Brainer. Also wenn du natürlich durch das Thema durchgestiegen bist, wie die Yvonne schon gesagt hat, was halt echt durchaus komplexes für Ausländer, aber wenn du das alles mal drin hast mit Reservierungen, wo du was machst, wo du hin musst, das ist so, ja, gedankenlos. Du stellst dich an dein Gleis, da steht deine Zahl, da ist dein Sitzplatz, alles easy. Ja, du hast nirgendwo Zirkus, das Ding ist pünktlich auf die Sekunde. Es ist einfach irre. Es ist so geil und du fährst da und bist einfach entspannt, weil du weißt, es funktioniert. Ja, und also das war eine tolle Fahrt erstmal. War das auch schon die erste Fahrt, wo wir unser erstes Essen mitgenommen haben?
Nee, das war auf dem Rückweg. Das war dann auf dem Rückweg, weil wir sind ja dann von Hiroshima direkt durch nach Tokio gefahren. Und das waren ja irgendwie, ich weiß nicht, 3,5, 4 Stunden. Die Fahrt nach Hiroshima waren, glaube ich, nur knappe 2 Stunden.
Ah.
Und deswegen haben wir uns dann auf dem Weg zurück, weil das so lange war, haben wir dort unser Mittagessen mitgenommen sozusagen. Das kommt dann gleich noch.
Ah, okay, alles klar.
Jetzt sind wir erstmal nach Hiroshima und wir haben uns dort auch, da wir nur 2 Nächte dort waren, also wir hatten einen vollen Tag in Hiroshima, glaube ich.
Ja.
Ja, genau. Also wir sind morgens dort angekommen, hatten den Tag und sind dann am nächsten Tag direkt schon mittags nach dem Frühstück wieder zurückgefahren nach Tokio. Also wir hatten wirklich nur den einen Tag dort.
Mhm, genau.
Und haben deswegen ein Hotel gesucht, was direkt am Bahnhof war, so wie wir das in Kyoto auch gemacht haben, weil wir einfach keine Zeit verschwenden wollten, jetzt auch noch hier mit extra Bahn und umsteigen mit unserem Koffergelärsch und so weiter. Somit hatten wir ein Hotel direkt neben dem Bahnhof.
Ja, also waren, wie viele Meter werden es gewesen sein? Es waren schon
Laufweg
oder
genau,
so.
Aber komplett überdachter Laufweg eigentlich, bis auf ein ganz kleines Stückchen. Also man ist sogar im Regen fast bis zur Hoteltür gekommen. Ja, es waren vielleicht 300 Meter dazwischen, die nicht überdacht waren, aber sonst war alles.
Ja, aber auch generell muss man auch da sagen, also ich meine, ich habe jetzt in Deutschland nicht so viel Vergleiche. Ich habe jetzt nur den Frankfurter Hauptbahnhof vor Augen, was ja eh ein Graus ist. Aber das ist ja so geil, du kommst aus dem Bahnhof raus, wie du schon gesagt hast, erstmal überdacht alles. Dann gehst du raus, hast einen Fußweg über eine vierspurige Straße, komplett überdacht, hast einen Fahrstuhl, der dich, weil wir haben ja Koffer dabei gehabt, nach unten fährt, auf den Gehweg der befahrenen Straße. Also bis dahin bist du komplett überdacht und es ist alles total easy zu erreichen. Also mega, ja. Und auch da, wenn ich mir Frankfurt überlege, da hätte ich schon Hemmungen, meinen Koffer über die Straße zu ziehen, weil ich Schiss hätte, dass das Ding danach verpilzt ist bis zum Anschlag. da gehst du, ja, ist doch so. Ja, und Frankfurter Bahnhofsviertel hast du wahrscheinlich schon ein paar Nadeln aufgesammelt. Da läufst du halt einfach über eine pieksaubere Straße, wo kaum Menschen laufen und jeder macht dir Platz, wenn du irgendwie mit deinem Koffer angerollt kommst, außer Touristen. Das ist total geil einfach, ne? Und ja, und dann sind wir dann zu unserem Hotel.
Wir konnten zwar in dem Moment noch nicht einchecken, aber das würde ich gerade mal ignorieren, sondern würde trotzdem kurz von unserem Zimmer erzählen.
Ja.
Also wir hatten ja in Kyoto schon das Problem, hatten wir, glaube ich, erzählt, sorry, es ist schon so lange her, aber dass wir ein ziemlich kleines Zimmer hatten und dass es schon eine große Herausforderung war, unsere Koffer da irgendwo hinzulegen. Ja, vergiss es. Hiroshima war eine ganz andere Nummer nochmal. Das wussten wir vorher schon, dass das wirklich ein sehr, sehr kleines Zimmer war. Die Auswahl war aber auch nicht so groß und wir waren halt auch wirklich nur eine Nacht dort.
Genau.
War wirklich nur eine Nacht, ja. Dementsprechend war es uns fast egal, weil wir gesagt haben, ja, so arg viel Koffer müssen wir eh nicht aufmachen. Aber das war wirklich.
Und man muss dazu sagen, wir hatten nicht die Einstiegsklasse gebucht.
Nee.
Das war, glaube ich, Corner, es nannte sich das sogar Corner Suite.
War eine Corner, weil wir rechts und links Fenster hatten, genau, richtig.
Genau, und rechts und links Fenster heißt, du hast in deinem Bett gelegen und hast links aus dem Fenster geguckt, du hast rechts aus dem Fenster geguckt und das Fenster war in Griffweite quasi.
Genau, und du musstest halt auch von vorne ins Bett einsteigen.
Ja.
Also auf der einen Seite, da konnten wir gar nicht, oder? Das war, nee, stand an der Wand.
Das stand an der Wand, ja.
Genau, und um das Bett herum konnte man auch wirklich gerade so laufen. Also man konnte auch davor oder neben das Bett keinen Koffer stellen. Das ging gar nicht. Also da war kein Platz.
Also wir hatten
wirklich
im Flur alle Koffer stehen, ne?
Nee, wir hatten sie schon liegen, glaube ich. Ich habe die in so eine kleine Einkerbung,
ja, stimmt,
reingequetscht.
Wo die Garderobe drin war, ja. Stimmt. Ja, also das Zimmer war an sich toll, muss man sagen, ne? Also,
ja.
Also es war hochwertig alles, war alles smart gesteuert, Elektrik und tralala. Ein geiles Bad, muss man auch sagen. Das war relativ groß sogar. Tolle Dusche drin und sowas, muss man auch sagen.
Ja.
Aber das Ding war sowas von scheiß klein. Ich hatte erstmal einen richtigen Hals, wo wir da ankamen, weil das war so scheiß klein.
Lustig.
Boah, ey, mich, oh, das, also ich habe das ja schon gewusst, aber dass das so assi ist, dass du wirklich, also wir hatten ja eigentlich, es war ja sogar ein Schreibtisch drin. Ne? Also es war eigentlich alles drin, aber so komprimiert. Du
den Stuhl nicht so richtig zurückziehen, bevor
stimmt,
du ans Bett geknallt bist. Ja.
Genau, der Stuhl war dann halb Meter zurückgezogen, bumm, ist der Stuhl ans Bett gestoßen. Also es ist echt unvorstellbar und das war, wie gesagt, nicht das kleinste Zimmer. Also
ich erinnere mich an ein Jahr zurück, als wir in Busan waren, war ja ähnlicher Trip.
Oh ja.
Da hatten wir so ein Airbnb in Busan, direkt am Strand. Das war ähnlich von der Größe, würde ich sagen.
Ja, das war noch kleiner.
Ja, also da sind wir tatsächlich durch die Koffer durchgestiegen im Flur, weil wir noch nicht mal dran vorbeilaufen konnten. Ja,
richtig.
Stimmt.
Ja, also ich meine, im Endeffekt war es dann so für eine Nacht und man muss sagen, die,
ja,
Aussicht
war
toll.
Ja, das hat auch, ich weiß nicht, das hat irgendwie 70 Euro oder so,
ja,
gekostet. Das war auch wirklich nicht teuer im Vergleich zu Tokio.
Ja, das stimmt. Ja, ich meine, klar, ist halt keine Metropole da, ne? Also keine Reisemetropole in dem Sinn. Und unterm Strich war es auch cool, muss man nachher dann schon,
ja,
sagen.
Auf jeden Fall.
Aber dass es halt so scheiß klein war, das war irgendwie vorher nicht so bewusst. Ne? Und dann kommst du da rein und ich so, ist das euer Ernst?
Wo ist der Rest?
Ja, also es war echt krass. Also das war wirklich, aber tolle Aussicht. Du hast schön auf die Stadt gucken können, du hast auf die Berge gucken können, glaube ich. Ne? Du hast einen Sonnenaufgang, Untergang, wie auch immer gesehen. Ich glaube, Sonnenuntergang war es. Und es sah schon toll aus. Riesenfenster drin und so, also ganz weit oben. Ne? Also alles schick. Ne? Gibt es erstmal überhaupt nichts gegen zu sagen. Es war auch ein modernes Hotel. Aber diese Größe des Zimmers, puh. Muss man mit klarkommen.
Ja,
und ich meine, klar, wir hatten natürlich auch das Handicap, dass wir mit viel Gepäck reisen mussten. Wir hatten ja dummerweise einen Koffer, der voll mit einem Fluffy McFiber war.
Gut, der stand irgendwo rum, der musste nicht aufgemacht musste, werden.
Aber trotzdem waren es schon drei Koffer plus Trolley plus irgendwie Rucksäcke und was weiß ich. Ne? Und das halt in so einer Mini-Bude dann reinzudrücken, das ist dann halt auch nicht sexy. So, wenn du jetzt mit einem Koffer reist, alleine oder vielleicht wegen zur Zeit mit zwei, da kommst du dann schon klar. Macht das Zimmer zwar auch nicht größer.
Ja, aber selbst da, du hast halt eigentlich auch keine Möglichkeiten abzulegen.
Ja,
also
gar nicht.
Und es gibt halt auch keinerlei Schubfächer oder Schränke oder sowas. Sowas gibt's nicht. Also du hast ja auch gar keine Chance. Also du musst deine Sachen im Koffer lassen, anders geht's nicht. Also für eine Nacht war das nicht so wild.
Mhm.
So zwei Wochen wäre schwierig, da wäre ich ausgerastet.
Ja, das stimmt. Da kriegst du Lagerkoller, glaube ich. Das ist schon echt hart. Aber von da sind wir dann direkt los. Ne? Wir haben ja dann nicht viel Zeit gehabt und wir hatten Programm. Und wir hatten da unter anderem auch einen Hinweis unserer Kundschaft in Japan bekommen, die natürlich live die Reise ein bisschen bei Social Media begleitet haben. Und irgendwann haben wir da ein Bild gemacht vom Hiroshima Bahnhof. Und da kriege ich schon die erste Instagram-Nachricht. Wenn ihr hier, schön, willkommen in meiner Stadt. Also war ein Kunde, der tatsächlich dort lebt. Hat gesagt, es wäre eine große Ehre, wenn ihr unsere Nationalspezialität aus Hiroshima essen würdet. Und das nennt sich Okonomiyaki, glaube ich, ne?
Genau.
Lustigerweise, das konnte ich dann auch schon sagen, ich hatte genau das, was der empfohlen hat, im Vorfeld schon gelesen, dass da wirklich so eine Spezialität gemacht wird, und habe gesagt, die müssen wir essen, weil das auch vom Ambiente her total abgefahren ist.
Genau, wir hatten vor, also es gibt die tatsächlich in mehreren Städten Japans, also in Kyoto gibt es auch dieses Essen, wird aber anders zubereitet, ein kleines bisschen, als in Hiroshima.
Mhm.
Also wir hatten ja eigentlich in Kyoto schon vor, hatten da auch schon nach so Restaurants gesucht, da sind wir aber dann doch zu diesem Fondue gegangen, was wir im letzten Podcast erzählt hatten. Dementsprechend haben wir gesagt, dann müssen wir es jetzt aber wirklich in Hiroshima machen, weil danach gab es nicht mehr so viele Optionen.
Richtig, ja. Und ich hatte das ja im Vorfeld schon recherchiert. Ich bin ja immer fürs Essen recherchieren zuständig, komischerweise. Und habe da auch schon genau das gefunden. Man kann das ja jetzt ja schon mal im Vorfeld erzählen, bevor wir zu den anderen Themen kommen. Ist ja wurscht, an welcher Uhrzeit wir da essen gegangen sind. Da gibt es ein Gebäude, frag mich jetzt nicht nach dem Namen, da gibt es ein Gebäude, was ausnahmslos über mehrere Etagen unzählige dieser Okonomiyaki-Restaurants, nennen wir es mal, Restaurants.
Also ich sag mal zumindest irgendwie 4. bis 6. Stock oder so. Ich glaube, unten drunter war es schon noch irgendwas anderes.
Ja, das kann sein, ja. Aber, also mindestens 3 Stockwerke, ja. Also 3 Stockwerke, und es ist wirklich so, dass du da hinläufst und wirklich, da stehen nur Wegweiser hier rechts in das Gebäude rein, und es ist jetzt nicht so, wo du sagen würdest, hey, kommt jetzt irgendwie ein, was weiß ich, ein Mega-Restaurant-Eingang, sondern das ist eher Hinterhof.
Das ist aber richtiger Hinterhof. Das ist so, wie man sich die chinesischen Märkte vorstellt, ja, ehrlich gesagt. Also da war, ich bin aus diesem Aufzug rausgekommen und habe gesagt, wollen wir wieder gehen?
Ja, also das war echt, das, aber ich meine, klar, das sind halt so Dinge, wo du dich halt auch kulturell irgendwo mal überwinden musst. Ich glaube, das ist, wir reden hier noch von einem Luxusproblem. Wenn wir über andere asiatische Länder reden, ist die Überwindung manchmal, glaube ich, deutlich größer. Aber es war erstmal so, es ist halt befremdlich. Ja, du kommst da hin, Hinterhof-Style, läufst durch so eine Gasse durch, hier ist der Fahrstuhl rein, denkst du, okay, hier sind jetzt Restaurants drin, alles klar. Gut, wir waren auch mittags da, da war noch nicht viel los, das war auch ganz gut, weil dann konnte man nämlich als doofe Touristen uns nicht ganz so blamieren. Die haben aber schon offen gehabt, zumindest zu großen Teilen. Und ihr müsst euch das so vorstellen, oder was zusätzlich?
Ja, wollte ich gerade aber.
Ja, dann mach.
Also du steigst aus diesem Aufzug aus?
Also wir sind ja erst, glaube ich, ganz hoch gefahren, oberste Etage.
Das weiß ich nicht mehr, sind eine
zumindest. Und haben es runtergearbeitet.
Genau. Du bist ja dann quasi irgendwo im 3. Stockwerk und läufst durch so Gänge durch, also wie durch, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, also wie durch eine Mall quasi, nur in dreckig.
Dreckig und eng.
Und eng. Und überall sind dann so kleine Abschnitte, wo offene Küchen sind. Also du siehst so diese riesen Tabanaki-Platten und dahinter halt ein Japaner mit Schürze an, so ungefähr. Und davor wie in der Bar. Hocker, wo du direkt an dieser Kochplatte sitzt quasi.
Genau.
Und davon irgendwie 20 Stück pro Stockwerk so ungefähr.
Ja, kann man grob sagen.
Läufst du durch, das heißt, überall ist es warm. Es war schon eine relativ stickige Luft da drin.
Ja, wobei, da war noch nicht viel Betrieb.
Ja, es war noch nicht viel Betrieb, also ich will gar nicht wissen, wie das abends ist. Mhm. Und dann läufst du da durch quasi von Stand zu Stand, wie auf so einer Messe. Und kann sich dann da hinsetzen und kannst essen.
Und alles eng, verschachtelt, Lebensmittel, irgendwelche, also ich meine, es war jetzt nicht völlig asozial.
Ja, es war schon dreckig.
Sagen wir mal schmuddelig.
Ja.
Dreckig ist so, das hört sich schon zu negativ an, finde ich. Aber es ist halt ungewohnt. Ja, weil halt, also es war nicht ordentlich.
Nee, da standen irgendwelche Kisten in der Ecke, genau. Da Kartons und hier war es und da. Und, ne?
Und überall, weil halt mittags noch nichts los war, das ist halt nicht die Primetime. Manche waren auch noch zu, da stand dann, wir öffnen erst dann und dann. Oftmals sind dann irgendwie an den Theken irgendwelche Fotos geklebt, wo man sieht, was die anbieten, weil die wissen natürlich auch, dass viele Touristen das machen. Erfreulicherweise fast alles mehrsprachig, manchmal aber auch nicht. Da läufst du vorbei und sagst, das sieht aber echt nett aus hier. Auch oft echt schön dekoriert, muss man sagen. Ne? Also die Wanddekoration, Bilder dran, was auch immer. Und dann guckst du, scheiße, das ist alles japanisch. Denkst du, nee, mit dem Dolmetscher jetzt hier anfangen, nee. Kommst zum nächsten, guck mal hier, steht English Menu oder sowas, extra ein Schild, okay, alles klar. Ja, und dann läufst du da rum und du machst dann im Endeffekt Nasenbonus. Ne?
Also wir waren uns nicht so ganz einig. Ich habe gesagt, wir setzen uns dahin, wo schon Leute sitzen.
Genau.
Weil erstens kann man da abgucken, weil wir wussten ja gar nicht so genau, wie isst man das? Also wie funktioniert das? Wie bestellt man das? Das ist ja irgendwie so, weiß ich auch nicht, Live-Cooking und so. Mhm. Und wie verhält man sich da? Ich habe gesagt, außerdem, wenn da jemand sitzt, dann scheint es gut zu sein, weil da sind ja schon Leute. Tommy sagt, nee, wir gehen irgendwo hin, wo keiner ist. Ich sag, okay.
Und das war aber auch toll. Also man muss wirklich dem schon mal vorgreifen, es war wirklich toll. Ich würde sofort wieder machen, also weil das echt geil war.
Jetzt würde ich es auch wieder machen, ja.
Also ich sage ja, man braucht gewisse Überwindung manchmal. Und ich meine, wir sind ja manchmal ein bisschen pinsig. Andere Leute sagen, was macht denn hier rum, ihr Lappen? Das sind aber auch die auf dem indischen Markt wahrscheinlich sich das Essen reinziehen.
Wir reden da nochmal drüber, wenn ihr auf dem Klo sitzt.
Genau, ja. Aber wir sind da nochmal ein bisschen da rum. Da war ein Stand, da war eine, ich sag mal, eine ältere Frau und ein unser alter, jüngerer Mann, sagen wir, die sind ja auch nicht mehr so jung. So, und die standen dahinter und die stehen halt wie bestellt und hat abgeholt, weil halt nichts passiert. Ein Fernseher läuft und dann stehen die da und lächeln dich an, sind ja alle freundlich, nicken, ne? Aber das ist auch nicht so ein Marktschreier-Scheiß. Also es ist nicht so, wo die sagen, hey, komm her, ist bei uns. So, manche haben so irgendwas gemurmelt irgendwie, aber es war nie so offensiv. So, und dann waren wir bei denen und haben gesagt, komm, das sieht doch nett aus hier, die Leute sehen nett aus und Ambiente auch ganz nett. Komm, wir setzen uns jetzt hier hin. So, und die haben natürlich logischerweise erkannt, dass wir keine Japaner sind, das ist nicht so schwer zu erkennen. Und dementsprechend kam direkt schon English Menu, freundlich begrüßt und so weiter. Und die waren echt super hilfsbereit.
Ja, vor allem, es ging ja dann schon los, dass sie mir irgendwas die ganze Zeit auf meine Füße gedeutet hat und ich nicht gecheckt habe, was sie von mir will.
Echt? Das weiß ich gar
nicht. Ja, und hier und da. Und ich hab's nicht verstanden. Und dann ist sie irgendwann außen rum gekommen und hat mir gezeigt, dass da unten wie so kleine Boxen stehen, geflochtene Körbe, wo man quasi seine Jacke und Handtasche und sowas reinstellen kann, dass es nicht auf dem Siffboden steht.
Auf dem Siffboden und auch nicht den Geruch und die Spritze vielleicht vom Essen abkriegt. Hat er auch noch so einen Punkt.
Ja, es kann sein. Das ist aber nicht geschlossen. Das war oben offen. Also das nicht.
Ach, stimmt.
Aber ja, das musst du mir dann aber erst erklären, weil das habe ich nicht kapiert. Ja, und dann gab es was zu essen.
Genau, und dann haben wir da ausgesucht, aus einer Vielzahl von Essen. Du kannst das besser erklären, was das für ein Essen ist.
Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Also ich glaube, ein Großteil dieses Essens ist Weißkraut. Also sprich, das ist geraspeltes Weißkraut, was da irgendwie noch, was ist da noch so dabei? Da wird so ein Mini-Pfannkuchen gemacht. Das ist aus Teig, der wird auf dieser Platte direkt vor deinen Augen gemacht. Dann kommt da so ein Riesenhaufen Weißkraut drauf.
Ich google mal parallel, das überprüfen.
Das wird dann halt irgendwie so ein bisschen gedünstet. Da kommt auch so eine Glocke noch oben drauf, dass das ein bisschen weich wird. Und dann kommt da drüber auf jeden Fall noch Ei und irgendwelche Flocken oder sowas. Das ist irgendwas Weißes. Das ist auch irgendeine Spezialität, was da drauf kommt. Und dann kann man sich noch aussuchen, ob man noch irgendein Topping haben möchte. Ich glaube, ich hatte keins. Du hattest, was auf jeden Fall noch drauf ist, ist Bacon. Also ich glaube, Speck ist immer mit dabei. Und so. Und das wird dann irgendwie so aufeinander getürmt. Dann kommen noch irgendwelche Soßen mit drauf. Am Ende hast du wie eine Pizza quasi. Also so eine riesige Pizza, wo aber auch recht viel Kohl mit drauf ist. Und bekommst das quasi auf deinen Platz dann hingeschoben. Und das bleibt auf dieser Platte. Und du hast aber einen extra Teller. Da war mir erstmal überfordert, weil der Teller nur halb so groß war wie dieses Teil. Und du kriegst dann so eine Spachtel in die Hand. Dann wirklich eine Spachtel. Und deine Stäbchen halt. Und sagt, dann, wie isst man das denn jetzt? Und das haben wir dann aber gegoogelt, glaube ich. Dass die das wirklich mit dieser Spachtel schneiden die Stücke heraus und nehmen diese kleinen Stücke auf deinen Teller, der dann vor dir ist. Das heißt, das ganze Stück bleibt auf der Kochplatte vor dir und du nimmst dir dann Teile daraus. Also es war unglaublich lecker.
Also hast du das sehr gut erklärt. Tatsächlich ist der spannende Unterschied, das hat mir jetzt gerade Google gesagt, der Osaka-Stil wird alles vermischt und beim Hiroshima-Stil wird es geschichtet. Und hier steht, also um es nochmal zu wiederholen, das meiste hat auch gestimmt, Okonomiyaki ist ein herzhafter japanischer Pfannkuchen, der aus einem Teig mit Mehl, Ei und viel geschnittenem Kohl besteht, der mit verschiedenen Zutaten, wie zum Beispiel Fleisch, Meeresfrüchten oder Gemüse, verfeinert wird. Der Name bedeutet, brate, was du magst. Passend, was seine Vielseitigkeit widerspiegelt. Und er wird typischerweise mit Okonomiyaki-Soße, japanischer Mayonnaise, Anori, das sind wohl Algenflocken,
ja, genau, das meine ich mit diesen Flocken da.
Bonito-Flocken garniert. Er wird in der Pfanne oder auf der Teppanyaki-Platte goldbraun gebraten, außen knusprig, innen saftig. Genau.
Ja, also es war echt lecker. Hatte auch jetzt nicht, es hat irgendwie, weiß nicht, 8 Euro pro Teil, glaube ich, gekostet.
Bierchen gab es noch dazu für mich.
Ja, ich habe irgendwie so eine typische Hiroshima-Limo getrunken, die war auch sehr lecker. Ja.
Genau, war echt toll. Also wirklich, es war halt schon ein bisschen befremdlich, weil du halt quasi vor denen sitzt und die kochen da für dich und du bist halt der Einzige.
Das Coole war, sie hat sich dann selbst auch reingemacht und hat sich in die Ecke gesetzt und hat auch reingegessen, weil sie nichts mehr zu tun hatte, ja. War schon gut.
Also war wirklich eine Top-Empfehlung. Also jeder, das mal irgendwo machen kann, will, gibt es ja auch Rezepte drüber, kann man auch selbst machen in der Pfanne. Aber kann ich jedem nur empfehlen, in Japan natürlich bestimmt noch ein bisschen anders als hier. Aber kann ich echt empfehlen, war ein tolles Erlebnis. Würde ich jederzeit auch wieder in ein japanisches Restaurant gehen, um sowas zu essen, weil echt,
ja, definitiv,
echt cool.
Dazwischen gab es auch noch ein Eis, so ein typisch Hiroshima-Eis, glaube ich. Da waren irgendwelche Teigkügelchen mit drauf.
Ach, da sind wir in so einer
kurz vor dem Flipperautomat.
Ah, stimmt, ja. Wir mischen gerade ein bisschen durch. Stimmt, da wollte ich. Die hat so ein paar Programmpunkte für Hiroshima. Da war unter anderem auch das, nicht West Coast Customs, sondern,
ich habe irgendwie so das Gefühl, dass du das schon erzählt hast. Haben wir schon über Hiroshima geredet? Ich bin irgendwie verwirrt. Aber egal.
Du hast gerade nachgeguckt. Wenn die Leute jetzt sagen, seid ihr bescheuert, dann bist du es.
Ja, egal. Dann hört das halt doppelt. Aber
also hier ist eindeutig ein Strich vor Hiroshima auf meinem Zettel.
Also. Aber du hast doch über dieses Dings schon geredet. Aber egal.
Ach nee, das war in Osaka. Ah, siehst du, du vermischst das gerade.
Ah, stimmt, wir waren gar nicht flippern. Ah, Flipper war. Siehst du? Okay.
Ich muss kurz den Fail-Knopf drücken. So. Okay, siehst du, Alter, zumindest hat dein Déjà-vu nicht ganz getäuscht und uns davor geschützt, jetzt nochmal vom Flipper-Museum zu erzählen.
Genau.
Da gab es nämlich auch kein Eis.
Genau. Stimmt. So. Also in Hiroshima, das liegt daran, dass wir jetzt von hinten angefangen haben.
Ja, stimmt.
Wir müssen jetzt aber sowieso gleich weitermachen. Wir waren in einem riesengroßen Stadtpark. Da will ich gar nicht so viel erzählen von, aber der war ja sowas von gut. Das war der schönste Park, den wir in Japan gesehen haben.
Ja.
Definitiv. Wirklich. Also das war echt cool dort. Da also, waren wir bestimmt 1,5 bis 2 Stunden.
So richtig japanischer Park, japanischer Garten, wie ihr euch das wirklich vielleicht auch in Filmen vorstellt oder wie auch immer. Alles toll angelegt, viel Wasser, auch Kois irgendwo zwischendrin. Was heißt zwischendrin? Es war ein Riesensee in dem Fall. Also der war wahnsinnig toll. Also muss man echt sagen, das war so krass. Du hast dann irgendwie so Koi-Futter auch gehabt teilweise, wo Leute dann wirklich bis zum, da waren teilweise so Kiesbereiche, wo es ein bisschen wie so eine Art Strand war, wo dann wirklich die Kois bis in den Kies da reingeschwommen sind, um sich dann dort irgendwie das Futter zu holen und sowas. Also phänomenal. Alles, also das war echt
das
brutal.
War echt schön, ja.
Also echt, weiß gerade nicht, wie der heißt, aber da gibt es nur einen großen in Hiroshima, sollte die mal wirklich dorthin kommen. Kann ich das sehr ans Herz legen. Ein wahnsinnig toller Besuch.
Ja, das stimmt.
Genau. Dann
und von dort sind wir zum Castle weiter, also zum Hiroshima Schloss. Mhm. Da sind wir auch tatsächlich rein, nachdem das in Osaka ja aufgrund der Menschenmassen gescheitert ist. In Hiroshima war die Schlange nicht so lang, aber es war auch nicht so.
Ja.
Also es war ganz nett. Man konnte halt ganz nach oben laufen oder fahren. Und von oben auch auf den Friedenspark, Friedensplatz, weiß nicht, also Richtung Richtung Denkmal sozusagen schauen. Ja, also war okay, dann sind wir wieder runter, dann sind wir wieder raus. Also innen drin war, fand ich das jetzt nicht so extrem spannend.
Nee, da wird halt auch viel mit so japanischer Geschichte, mit Samurai und was weiß ich. Das ist auch nicht so unsere Welt. Also nee. Ich weiß, es gibt viele Leute, die finden ja auch diese ganze Manga-Geschichten toll und auch japanische Kunst und so. Ist ja auch cool, jedem das sein und ich finde es faszinierend, was die machen, aber es ist nicht meine Welt. Also ich kann mich auch bis heute noch nicht mit so reinen Asia-Filmen anfreunden. Ja, also das Squid Game war für mich schon so, du denkst so, schwierig. Also ja, nicht, weil ich jetzt,
okay.
Ne, nicht, weil ich jetzt eine Abneigung gegen Japaner hätte oder die Asiaten generell, außer die Chinesen.
Nicht?
Ich sage ja außer die Chinesen, aber das hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber es ist irgendwie, weiß ich nicht, die Art und Weise, wie diese gesamte Kultur ist manchmal ein bisschen befremdlich. Und da gehört auch dieses Samurai-Thema dazu. Ich finde es irgendwie krass, ne, wenn dich da ein bisschen mit einliest, so über eine Oberfläche kratzt, was dahinter steckt. Aber irgendwie, es
ja,
begeistert mich nicht so,
ich
dass
sagen,
ich mir
wir
da
sind wahrscheinlich auch zu wenig darüber informiert, aber
ja, da war
auf jeden
Fall,
nicht über alles.
Ja, und da war ja auch irgendwie, da waren ja so Soldaten ausgestellt und so Figuren irgendwie, ne, wie die da mit ihren Rüstungen und sowas da früher rum sind. Und das jetzt, ja, das heißt, ja, spannend, hast du gesehen, ist jetzt, wie gesagt, nicht unsere Welt, aber ich glaube schon, dass da viele Leute teilweise auch ihre Erfüllung haben und sich sowas lange angucken und studieren. Das ist ja auch völlig
ja,
so im Seins.
Man muss auch dazu sagen, dass wir natürlich, dass der Tag ja auch ziemlich vollgepackt war. Also wir hatten ja auch zwischendurch noch einen kurzen geschäftlichen Termin, wenn wir schon mal da waren in Hiroshima.
Stimmt, ja.
Und dann stand ja auch noch eigentlich das Hauptthema, warum wir überhaupt da waren.
Genau, ja.
Und das war eigentlich sehr nah neben dem Schloss, sodass wir dann Richtung Denkmal
Der heißt Friedenspark, glaube ich.
Friedenspark,
ne?
Ja.
Ne? Genau, und ich meine, klar, wie hatte ich eben schon am Anfang ja gesagt, die Hintergründe sollten den meisten Leuten ja hoffentlich zumindest bewusst sein und im Gedächtnis sein mit dem Atombombenabwurf der Amerikaner über Hiroshima. Und das Krasse ist halt, da gibt es ja, also es gibt halt diesen Friedenspark, der natürlich mit verschiedenen Gedenksachen eben daran erinnert und als Mahnmal dient, auch mit einer Friedens, heißt das Friedensflamme sogar?
Ja, also zuerst waren wir ja an dieser Friedensglocke.
Genau.
Die ja wirklich hergestellt wurde aus Teilen, wie war das?
Nee, Moment. Das musst du schon richtig erzählen. Weil
ja, deswegen weiß ich es ja nicht.
Das ist ganz entscheidend tatsächlich. Da gibt es auch Luftfotos davon, Schwarz-Weiß-Bilder von früher. Die Atombomben, das war mir bis dahin tatsächlich nicht bewusst, darum sage ich ja, man muss sich ja nicht zum Atombombenkenner ausbilden lassen, um da hinzugehen. Aber ich finde, man sollte sich halt damit befassen, zumindest mit der Historie. Aber ich habe viel gelernt auch an dem Tag, weil ich drüber gelesen habe, auch im Nachgang noch, weil ich mich mehr weiterbilden wollte, als ich bis dato wusste. Und mir war zum Beispiel nicht klar, dass so eine Bombe in der Luft gezündet wird.
Ja, aber ich habe ja gerade noch von der Glocke geredet, gell? Also nicht von dem Teil. Aber okay, red doch mal weiter.
Ach, Entschuldigung. Oh, okay, jetzt sind wir zusammen. Okay, dann ich nehme alles zurück, überhaupt das Gegenteil. Da war vorher noch eine Glocke. Okay, sorry, ich war schon beim
Dome.
Beim Dome, also, ja.
Genau.
Okay. Ja,
egal, aber red das mal weiter, ist nicht so.
Aber vielleicht ist aber die Glocke auch so. Ich weiß nicht, ob die nachgebildet wurde. Jedenfalls ist dieses Gebäude, dieser Dome oder Atombombenkuppel wird es, glaube ich, genannt.
Also die alte Industrie- und Handelskammer von Japan.
Genau, die war an diesem Ort und genau dort drüber, sinngemäß in der Luft, was heißt sinngemäß, in der Luft wurde die gezündet und hat tatsächlich, ja, ich meine, das ist ja hinlänglich bekannt, nahezu alles verwüstet drumherum in einem absoluten Feuersturm. Aber dieses Teil ist stehen geblieben. Wenn natürlich auch stark beschädigt, keine Frage, aber es ist alles kaputt gewesen drumherum und in der Mitte stand dieser Dome, so wie er dort genannt wird, und also Reste dieses Gebäudes eben und hat diesen Angriff überlebt. Und dieses Teil wurde zwar ein bisschen nachmodelliert im Sinne von Erhalt, das stimmt schon, also da wurden verschiedene Maßnahmen getroffen, damit es nicht irgendwann wirklich zusammenfällt, weil es ja auch logischerweise massiv beschädigt wurde dadurch, aber es stand in seinen Ruinen noch da und ist daher bis heute das Mahnmal in diesem Friedenspark quasi. Und das ist krass. Das ist einfach ja, krass.
Ja, definitiv.
Also ich glaube, da gibt es vielleicht jeder ist da ein bisschen anders, so ein bisschen. Aber das ist so, ich glaube, das ist das Gleiche, was ich am Anfang gesagt habe, wenn man sich in Deutschland mit der dunklen Geschichte von Deutschland befasst und so Themen wie Konzentrationslager mal besucht, eben um der Historie eben auch gerecht zu werden, das ist genau der gleiche Ort. Dass du da einfach, weil du weißt, was da passiert ist und hast das, also ich kann nur für mich reden, hast das die ganze Zeit im Magen. Also du stehst davor und hast diese Vorstellung, was hier passiert ist, siehst dieses Gebäude, siehst die Fotos, was drumherum passiert ist und sagst, du stehst auf diesem Grund und Boden, wo dieser Wahnsinn passiert ist. Das fand ich krass.
Ja, du merkst halt auch, je näher du hinkommst, desto gedrückter wird die Stimmung einfach. Also das ist schon, es war schon eine krasse Stimmung dort. Also wir waren ja, als wir da hingekommen sind, erst an dieser Glocke, damit wollte ich eigentlich anfangen, von dort geht halt so ein ganz, ganz langer Weg, wo du dann diese Ruine, sag ich mal, siehst. Mhm. Und da steht eine Glocke davor, die einfach an dieses Ganze erinnert, die wird einmal am Tag geläutet. Und na, irgendwie am Jahrestag ist da auch sowas. Und die ist, glaube ich, aus irgendwelchen Überresten auch gebaut worden.
Ja, ja.
Und da ist auch irgendwie eine Weltkarte drauf gestanzt, wie auch immer, um halt zu symbolisieren, dass wir alle eins sind, wie auch immer.
Mhm.
Und von dort geht man so einen ganz langen Gang Richtung dieser alten Industrie- und Handelskammer und du siehst dies von Weitem schon.
Mhm.
Und das ist irgendwie, war ein krasser Moment, weiß ich nicht. Also war schwierig.
Ja, war schon. Also, und das merkst du aber den meisten Leuten auch an. Es gibt immer wieder Leute, die sind respektlos unterwegs. Das hat man ja schon gesagt. Ich würde nie auf die Idee kommen, da ein Selfie zu machen. Das ist einfach, weil ich mir denke, wie bescheuert können Menschen sein. Aber okay, es ist, die Menschheit ist einfach kaputt. Egal, also würde ich nie drauf kommen. Aber nichtsdestotrotz gibt es Leute, die das machen, wo ich mich dann frage, machst du da jetzt eine Insta-Story, sagst, hey, guck mal, wo ich bin. Aber ja, egal, lassen wir das mal außen vor. Auf jeden Fall hast du schon gemerkt, dass den meisten Leuten das genauso ging. Also das ist schon eine ganz andere Stimmung da. Es sind auch viele Infotafeln drüber, wo du auch mehrsprachig lesen kannst über die Historie, warum dieses Gebäude da steht, wie das überlebt hat, was gemacht wurde, um es zu erhalten und so weiter.
Ich habe mir dann im Internet Fotos rausgesucht, die direkt nach der Bombe entstanden sind. Und da hast du wirklich von Luftaufnahmen das Gebäude genauso gesehen, wie es da jetzt stand. Also außenrum war alles in Schutt und Asche.
Ja.
Und dieses Gerüst, sage ich mal, stand noch so da, wie es jetzt auch noch da steht.
Ja. Und also das ist halt schon krass. Da waren dann auch viele Sachen, dass da irgendwie so ein Lehrer irgendwie da war, der so Sachen ausgestellt hat drüber. Ich hatte nicht alles verstanden. Das war, glaube ich, ein bisschen kontroverse Geschichte, die er da auch dargelegt hat zu dem Thema. Ich meine, wir wollen es jetzt nicht zu sehr vertiefen, aber ich finde es spannend zu sehen oder zu lesen, das habe ich im Nachgang gemacht, dass auch da in Japan die Meinungen auseinandergehen. Dass viele Japaner sagen, ich will das nicht, ich will es vergessen. Japaner können es wohl ganz gut vergessen. Aber die andere Hälfte der Japaner, sage ich jetzt mal, sagt, nein, das muss sein. Wir müssen uns daran erinnern, was hier passiert ist. So ist da sind die ein bisschen gespalten. Also es sind nicht alle so, die sagen, ey, Wahnsinn, toll, dass wir so einen Gedächtnispark und sonst irgendwas haben, sondern die sagen, ich will das alles gar nicht. Ich will davon nichts wissen. Ist ganz, ganz interessant. Und es ist auch durchaus eine reflektierte Sichtweise, weil das geht ja immer schnell, dass man die bösen Amis für alles verurteilt. In vielen Fällen mag das stimmen, gerade in der heutigen Zeit vielleicht. Aber Fakt ist, da gibt es auch durchaus verschiedene Meinungen, wie dieser Krieg damals weitergegangen wäre, wenn die Amerikaner das nicht gemacht hätten. So schrecklich das auch ist. Ja, aber da gibt es halt Szenarien, die dann beschrieben werden, wenn dieser Schritt nicht gegangen wäre, was das für ein Flächenbrand in Sachen Krieg geworden wäre. Mit diesem Moment, wo die gesehen haben, okay, das haben die jetzt gemacht, gab es diverse Wege zurück aus diesem Szenario, mit diesem Kriegsszenario. Wie gesagt, das ist alles nicht schön zu reden irgendwo, weil das sind ja, glaube ich, nachrangig mit allen Nachwehen über 1 Million Tote, glaube ich, davon wird geredet. Und ändert an der Sache erstmal nichts, aber nichtsdestotrotz gibt es ja nicht nur Schwarz und Weiß.
Ja, es war auch im Nachgang, als wir also mit mehreren Japanern darüber geredet haben, hat eigentlich fast jeder Japaner gesagt, ja, wir haben zu der Zeit auch sehr viel falsch gemacht.
Genau, richtig.
Also das war schon so der
Tenor dazu. Ja. Ne? Ja. Also ist auf jeden Fall spannend, da sich ein bisschen mit zu befassen. Dann sind wir weiter, da wird es noch ein bisschen krasser irgendwo, weil die einen Wahnsinnsaufwand betreiben für die historische Aufarbeitung. Wir waren in der, wie nennt sich das, Gedenkhalle?
Genau, also da ging es dann weiter an dieser Flamme vorbei. Mhm. Also da brennt, ich weiß nicht, wie lange die schon brennt, also wahrscheinlich seitdem es dieses Denkmal gibt, eine Flamme, die so lange brennen soll, glaube ich, bis alle Atomwaffen weg sind. Nee,
ja.
Wie war das?
Ja, ja, so, ich glaube das. Ja. Solange es noch Atomwaffen gibt auf der Welt, brennt diese Flamme. Somit gehen wir davon aus, die werden wir alle weiterhin erleben. Leider Gottes. Da war es ein bisschen doof, muss ich sagen. Natürlich will jeder fotografieren, habe ich schon drauf gesagt, wir auch. Da war eine richtige Schlange davor und da waren dann halt wirklich Leute, die dann nochmal hier hinsetzen und da und hier noch den Winkel und dann stehst du halt in der Schlange um einen.
Aber in Japan stehst du halt auch wirklich in der Schlange. Du siehst dann, wer die Touristen sind, die nämlich an der Schlange vorbeigehen und sich vorne an die Seite stellen und einfach schräg fotografieren. Ja. Die Japaner stehen alle Reihen Glied und warten einfach.
Warten, schön, dass sie ein schön sauberes Foto machen können. Aber nichtsdestotrotz war so ein bisschen, wir haben es auch gemacht, weil wir fanden das auch ein wichtiges Dokument, diese Friedensflamme. Aber im Endeffekt ist schon irgendwie ein bisschen doof. Da stehst du da und wartest drauf, dass du dann das fotografieren kannst und ja, also egal. Aber ich fand es auch eine gute Sache und es ist auch ein Mahnmal natürlich und ich finde das ganz wichtig. Genau. Und
dann ist noch so eine Gedenkhalle nebendran.
Ach stimmt, ja genau. Mhm. Und das ist schon krass, richtig, richtig irre aufwendig gemacht. Da gehst du ja in so ein Untergeschoss im Prinzip rein, ne? In so ein Rondell, glaube ich. Das war ja auch.
Ja, es war so fast wie ein Labyrinth. Also, es war kein Labyrinth, aber du läufst halt durch so ein rundes.
Wie so eine Spirale quasi irgendwie, ne? Und dann kommst du dann unten in dieser Halle an. Das ist mucksmäuschenstill, da ist keine Musik an, also auch nichts Begleitendes im Hintergrund, das ist jetzt nicht, dass das eine Disco sein soll, aber kein Ton und die Leute, jeder achtet darauf, dass du nicht rumpolterst, laut redest oder sonst irgendwas, das ist eigentlich wirklich eine Totenstille, buchstäblich. Und dann sind, glaube ich, an den Wänden,
ich glaube, alle direkten Opfer aufgezählt, oder?
Ja, ich glaube, ich meine, dafür wäre es ganz schön, also so groß war es dann auch nicht und dafür, dass es so viele gab, aber es kann sein,
also,
dass
die direkten, also unten war ja dann so ein bisschen auch die einzelnen Orte und wo was wie passiert ist und wie weit es ging und sowas, glaube ich, in dieser Halle da unten, ja.
Jedenfalls, was krass war, beim Rausgehen gibt es Terminals, die alle Monitor haben und Tastaturen. Und da haben die wirklich akribisch alle Opfernamen, sofern es möglich war, zusammengetragen und, wenn es möglich war, mit Bildern und Historie und Informationen zu den Personen versehen, sodass Angehörige quasi dort sich ihre verstorbenen Angehörigen aufrufen können und dass dort an die sämtlichen Opfer erinnert wird. Was ein Wahnsinn. Das ist echt krass. Da standen über Leute an den Terminals. Ne? Das war echt krass. Also ich meine, wir hätten ja nichts mit anfangen können, aber was willst du suchen? Ist ja jetzt auch nicht so, dass du sagst, hey, guck mal das Bild an. Das ist ja, nicht, ist ja kein Facebook, sondern es ist wirklich so, dass du quasi, speziell als Angehörige, dich über diese Opfer und über die, auch als Gedenken, dort die Menschen hinterlegt sind, die dabei umgekommen sind.
Das habe ich nicht mitgekriegt. Was habe ich denn da gemacht?
Also auf dem Klo wahrscheinlich. Richtig. Ist Fakt. Ja, nee, ist wirklich krass. Also also ist es ein irrer Ort, muss ich sagen. Ich finde, jeder, der dort in Japan ist, sollte es besucht haben und sich mal verinnerlichen, was es zu bedeuten hat und wie nah wir an solchen Szenarien wieder sind. Das war ein krasser Tag auf jeden Fall. Also muss ich sagen, war lehrreich, war tiefgründig und war weiterbildend, muss ich sagen. Also ich habe viel gelernt. Gehört für mich definitiv rückblickend zu einem Japan-Besuch, sofern man es jetzt nicht auf Biegen und Brechen machen muss, gehört das als Tagesausflug für mich dazu. Und ist auch gar nicht so schwer zu erreichen. Bahn ist schnell da.
Das stimmt. Also man kann auch 2 Tage bleiben. Es gab auch noch ein paar Sehenswürdigkeiten, die man in Hiroshima noch hätte angucken können. Da gibt es dann noch so einen Schrein auf dem Wasser und so, wo man mit dem Boot hinfahren kann. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Also wir haben ja eigentlich hauptsächlich wollten wir den Friedenspark sehen.
Genau.
Und das war auch dann unser Tag beendet. Ich glaube, wir haben abends noch im Hotel selbst einen schnellen Fastfood-Burger gegessen und das war's. Am nächsten Morgen sind wir dann irgendwann nach dem Frühstück entspannt Richtung Bahnhof und bis nach Yokohama, also Richtung Tokio zurückgefahren.
Genau, Richtig. Also unser Domizil danach war, weil das letzte Ziel war Tokio oder im Großraum Tokio war das letzte große Event, das Hauptevent, wo unser Vertrieb, unser japanischer, die KJS Group drüben das ausgerichtet hat, dann bei diesem großen Autobugs-Laden.
Genau, zwei Events waren ja noch.
Wir
sind ja vorbeigefahren und dann einen Tag drauf wieder zurückgefahren. Genau, aber an dem Tag sind wir erstmal von Hiroshima nach Yokohama. Wir haben uns für ein Hotel in Kawasaki entschieden. Das ist ein bisschen außerhalb von Tokio, weil einfach Tokio viel zu teuer war. Wir sowieso keine Zeit für die Stadt hatten und letztes Jahr ja schon da waren. Dementsprechend haben wir gesagt, wir gehen ein bisschen ruhiger außerhalb, zahlen dort keine 500 Euro für ein Hotelzimmer, sondern um einiges weniger. Und hatten ein nettes Hotel mal wieder direkt am Bahnhof von Kawasaki.
Aber wirklich großartig. Also Mega-Hotel. Also wirklich mit einer für mich schon wieder befremdlichen, bevorzugten Behandlung. Ne? Weil das war doch das, wo uns die gute Frau dann direkt Koffer abgenommen hat.
Genau, richtig. Hat deine Schuhe dir gebracht.
Stimmt, ja. Da haben meine lieben japanischen Partner haben ja zweimal exklusive Schuhe bei Atmos, dem berühmten Sneakerladen, organisiert und die zwei schönen neuen Adidas ZX-Modelle, die es sonst nirgendwo außer in Japan gibt und die lagen im Hotel schon bereit für mich. Das war dann, da habe ich mich schon richtig drauf gefreut, geil, wie kreuz das Hotel und dann, ja, kriegst du dann
zwei. Japan war das ja auch nicht die einzige Kiste. Ich glaube, es standen vier Kisten, weil für das Event wurde auch was hingeschickt, beziehungsweise abends war ja dann unser Tuning-Event sozusagen.
Ja,
da haben wir dann auch noch Mitbringsel hingeschickt bekommen und ja, also die kam schon mit einem Wagen.
Ja, das stimmt. Ich bin echt immer noch, habe immer noch die Hoffnung, dass du richtig geguckt hast, weil ich habe dauer Backflashes gerade beim Reden. Ne? Von wegen, ja, das mit dem Hotel haben wir doch schon mal erzählt und wir haben doch schon das mit dem Tuning-Treffen erzählt. Das Problem ist aber auch, dass ich ja mit dem Timo Pfandeschnee für den Benzingespräche-Podcast über das Tuning-Event geredet habe und da natürlich auch sehr ausführlich. Somit weiß ich jetzt gerade nicht, wann.
Ja, aber es kann ja nicht anders sein. Wir haben zwei Japan-Podcasts gemacht.
Ja, ich sag mal. Okay, egal, wir können es eh nicht mehr ändern. wenn ich es jetzt doppelt hört und sagt, sind die doof. Aber normalerweise heißt es ja Chevy knows best. Also von daher, wenn sie nicht best gewusst hat, dann ist sie schuld.
Genau. Und ich würde jetzt wahrscheinlich auch über Yokohama gar nicht so viel erzählen. Also wir waren halt am Abend in Yokohama und haben uns die Stadt bei Nacht angeschaut, waren auf so einem Turm. Alles super schön beleuchtet. Also Yokohama, absolute Empfehlung. Wenn ihr mal in Tokio seid und ihr habt einen Tag Zeit, fahrt da mal hin. Total toll. Ja. Am nächsten Tag waren wir tagsüber nochmal da, haben uns alles angeschaut. Da gibt es auch ein schönes Kreuzfahrtpier, wo Gott sei Dank kein Kreuzfahrtschiff war. Da konnte man sich das mal angucken. Total
abgefahren.
Architektonisch abgefahren. Also es war irgendwie, war krass.
Und haben tolle Türme, drei Stück, glaube ich. Ne?
Da genau, richtig. Wir waren auf zwei Türmen. Einmal waren wir nachts mit toller Aussicht. Der und war krass, am anderen waren wir tagsüber. Schöne Parks, schön am Wasser gelegen. Also Yokohama, absolut tolle, entspannte Stadt.
Ja. Wenn man Freizeitpark, mal so ein bisschen ein kleiner Freizeitpark am Hafen mit Gondelfahrt.
Ach stimmt, genau, und großem Riesenrad und so. Stimmt,
wir sind nachts
mit der Seilbahn oder Gondel da so ein bisschen über den Fluss geschwebt, sozusagen.
Das war auch echt cool, ja.
Genau, also viel mehr würde ich da wahrscheinlich jetzt nicht so sagen, weil sonst wären es wirklich vier Teile.
Aber kann sein.
Yokohama war für uns, also klar, man sollte Tokio auch gesehen haben, wenn man Tokio aber zumindest schon mal so angekratzt hat, war das auch wirklich ein sehr netter Aufenthalt.
Und man muss sagen, wir haben amerikanisches Barbecue gegessen.
Ja, das war jetzt wichtig. Nicht so nee, gut richtig. Wie bei uns.
Nein, es ist immer wieder so, das ist ja so ein Running Gag eigentlich, dass wenn wir auf Reisen sind, ich muss irgendwo echtes American Barbecue finden. Also natürlich wurscht, wer das macht, das muss kein Ami machen, aber es soll amerikanisch sein, also Smoker-Style. Und ich will gucken, wie es dort gemacht wird, wie es ist. Und,
apropos Smoker, ich mache mal gerade den Ofen zu.
Hä? Achso, den Ofen. Aber ich muss sagen, das war auch eine mittelschwere Enttäuschung. Also es war ambientetechnisch geil, richtig cool gemacht alles. Essen war okay, aber halt auch nur okay. Also das, da sieht man wieder, wenn man im Ausland, im nicht-amerikanischen Ausland Barbecue-Restaurants aufmacht, kann man bei vielen Leuten glänzen, weil die Bewertungen waren toll. Da kann man scheinbar immer mit glänzen, aber unterm Strich für Leute, die verwöhnt sind vom Meat Heaven, ist das einfach eine Nummer, wo du sagen kannst du der Hase geben. Das war nix. Genau, aber wir hatten dann auch ein bisschen Stress, weil wir hatten ja, die Yvonne hat zwar aufgeschrieben, eine Get Your Guide Tour, was gelogen ist. Es ist natürlich keine Get Your Guide Tour gewesen, weil ich ja Fuchs bin, nur nicht so schlau und habe das Ganze über Social Media mir organisiert. Und auch wenn ich da jetzt gerade ein Kopf-Déjà-vu habe, wir haben ja das gemacht, was vor einem Jahr schiefgelaufen ist, wo wir zu dem Daikoku Parking Space fahren wollten, zu diesem großen Tuning-Treff-Parkplatz.
Also wir sind auch hingefahren.
Ja, bis wir davor standen.
Genau. Aber damals halt nicht mit Natur, sondern mit unseren und mit ein paar japanischen Kunden sozusagen, Partnern.
Kunden und Partnern, Kunden. Ja, genau. Und es ist leider in die Hose gegangen und wir haben nichts davon gehabt, außer einen verschenkten Abend. Ja, verschenkt waren nicht. Wir haben tolle Kontakte geknüpft mit den Leuten, muss man auch sagen. Und wir sind nett durch die Gegend gefahren. Aber ja, es war ein Schuss in den Ofen unterm Strich. Und wir haben gesagt, dieses Mal will ich das definitiv einmal erlebt haben.
Und das war eine tatsächlich schwierige Angelegenheit, weil wir sind jetzt quasi an einem Freitagabend und dieses Wochenende war so dermaßen vollgepackt, wie ihr gleich im Nachgang noch hören werdet, weil wir wirklich Samstagnacht dann quasi schon wieder weitergefahren sind zum nächsten Treff und der gesamte Samstag war voll, der gesamte Sonntag war voll. Dementsprechend war wirklich nur noch Freitagabend die einzigste Möglichkeit, dieses Treffen zu machen.
Was an sich auch gut ist, weil Freitag, Samstag die Highlight-Tage sind. Es ist wohl unter der Woche jeden Tag dort was. Auch ganz spannend, dass ich jeden Tag da die Tuning-Leute treffe. Das ist halt eigentlich auch geil. Aber Wochenende ist natürlich brutal. Ja, da ist dann auch so, wo dann der Parking-Space mal zugemacht wird von der Polizei, wo die sagen, hier Schluss, Feierabend. Haben wir schon alles so oft erzählt, dass es ein Autobahnparkplatz ist, dass da jeder hinfahren kann, dass da eine Raststätte ist und so weiter. Das ist mitten in der Prärie, also mitten im Nichts. Da fährt auch teilweise, glaube ich, dahin unter Wasser. Meine ich, haben wir gesehen, ne? Die Autobahn dahin, es geht unter Meer also durch.
Durch den Tunnel.
Oder durch Tunnel, logischerweise, ja, genau. Also völlig krass und das sind so Sachen, die kennst du nur aus Need for Speed Underground irgendwie. Naja, und da sind wir, ich habe das dann über Social Media ausgemacht mit einer Gruppe von Skyline-Fahrern, die dort eben Touren organisieren. Kann ich auch jedem nur empfehlen, wer überlegt, nach Tokio auszuwandern, kauft euch ein richtig geiles japanisches Auto und ihr werdet euch eine goldene Nase verdienen, weil so Touristen wie wir und viele, viele andere eben drauf einsteigen, sagen, geil, ich gebe da richtig Kohle für aus und es hat auch richtig Kohle gekostet, für das Erlebnis war es dreimal wert, aber es ist teuer, es ist kostspielig. Das Wort teuer mag ich ja eigentlich nicht, es ist kostspielig. Ich weiß schon gar nicht, was haben wir bezahlt?
Also ich meine, es waren knappe 400 Euro. 380, 390 Euro.
Ja, irgendwie so die Kante, ne? Genau. Und wir haben dann noch nebenbei gesagt, komm, wir bringen dem Organisator und unserem Fahrer noch Madness Japan Shirts mit. Wir haben noch Autowaschsachen mitgebracht, dass die ein Deli mit und ein Trockentuch noch gekriegt haben. Also haben noch Goodie Bags.
Gar nicht eigennützig, nein.
Nein, überhaupt nicht. Das Schöne ist ja, ne, man sieht ja, man muss ja geschäftstüchtig sein. Mein letzter Stand ist, dass jetzt im Frühjahr mit dem Organisator der japanische Vertrieb von uns eine Kooperation startet, wo es dann auch Fotosessions gibt und sowas und der dann unsere Produkte promotet. Das war also schon mal nicht ganz uneigennützig, dieser Geschäftstermin. Schauen wir mal, was draus wird. Leider sind die Japaner sehr, sehr, wie sagt man, nicht zurückhaltend, also das auch, sondern bescheidene Menschen, auch die Jungen, nämlich unser Fahrer, der mit seinem schönen Skyline gefahren ist, der sicherlich die ein oder anderen Defizite hatte, man hat schon gemerkt.
Zum Beispiel in der englischen Sprache.
Ja, die Fahrer selbst, klar, ich rede jetzt vom Auto gerade.
Ach so, ja, okay.
Man hat schon das ein oder andere Stelle gesehen, die, ich sag mal,
geflickt war,
gerade im Cockpit mit diversen Carbon-Elementen, wo du sagst, das hätte ich so nicht gemacht. Aber in Summe war es ein geiles Auto, einfach ein Nissan Skyline eh schon brutal. Und er war auch schön gemacht, muss man sagen. Und im Dunkeln guckst du eh nicht so genau hin, ob da alles so passt. War auf jeden Fall alles cool. Aber dem habe ich das auch angeboten, ne, im Nachhinein. Ich habe gesagt, hier, dein Auto ist cool, du bist ein cooler Typ, wollen wir nicht was zusammen machen? Und dann sagte er, oh, mein Auto ist nichts Besonderes. Da dachte ich, ey Junge, du hast einen Skyline, willst du mich verarschen? Ja, das, nein, nein, sein Auto ist nichts Besonderes. Da gibt es andere Leute und er freut sich total, aber nee, das Auto ist nicht geeignet. Da ich gesagt, das ist nicht dein Ernst. Und er hat das tatsächlich abgelehnt, weil sein Auto nicht geeignet sein soll. Und ich so, okay, ich habe nicht das Gefühl, in irgendeinem Müllhaufen durch die Gegend gefahren worden zu sein. Im Gegenteil. Aber hey, so sind Japaner eben. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben das ausgemacht. Dann hieß es, wir müssen uns in Tokio an irgendeinem Bahnhof treffen, ne?
Genau, also ich glaube, wir haben uns um 5 mit dem getroffen, wo es so langsam dunkel wurde. Und das heißt, wir sind um 4 irgendwann von Yokohama, also von unserem Hotel dann mit der Bahn erstmal dorthin gefahren, richtig. Und dann, der Treffpunkt, der war mitten auf so einer Hauptstraße.
Ja.
Ich dachte auch, hätte man da einen Parkplatz wählen können? Aber nee, also wirklich mitten auf einer Hauptstraße irgendwo, hat er uns aufgesammelt.
Ja, und da war es halt wirklich so, ne? Das war, ich glaube, vorher ist noch irgendwie die japanische Mafia eingerollt irgendwie. Das ist so ein Bentley Continental oder sowas. Und so richtig, Ja, hat so ein bisschen nach Yakuza ausgesehen für mich als Laien, ausgestiegen und so ein ganz kleines, komisches japanisches Restaurant gegangen und die haben sich einfach mitten auf die Straße gestellt und ich dachte so, das ist bestimmt jemand, wo keiner dran geht und sagt, Junge, park mal um. Das war so ein bisschen komisch, stand mir genau davor und kurz danach kam aber er dann gefahren mit seinem Skyline und hat uns dann auch genau hinter dem dicken Bentley dann abgeholt.
Ich hatte ja am Anfang schon so ein bisschen ein komisches Gefühl. Also ich meine, also ich sitze nicht häufig mit Fremden im Auto, die dann auch noch fahren.
Stimmt.
Also das ist ja schon so ein bisschen klar, wenn man Bus fährt, ist es auch nichts anderes. Und wenn man ins Flugzeug steigt, ist der Pilot auch jemand, den ich nicht kenne. Aber so direkt in so einem Auto, ja, also da kann auch was passieren, sage ich mal. Ne?
Das stimmt.
Und da geht es ja auch nicht nur ums Langsamfahren, sondern da kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch drauf. Aber
das ist schon das nächste Déjà-vu, wo du mich korrigiert hast, dass er gar nicht so schnell gefahren ist.
Ja, ich weiß auch nicht, haben wir auch schon drüber geredet. Vielleicht haben wir das auch mal in irgendeinem anderen Podcast erzählt, egal. Ist jetzt wurscht, wir reden weiter.
Ja, okay.
Ja, also auf jeden Fall war das ja schon auch ein bisschen Rush-Hour zu der Zeit. Mhm. Also Tokio war vollgestopft. Und der erste Stop war an einem großen
Super-Autobugs.
Also ein ATU quasi.
Der bekannteste in Tokio. Also das ist wirklich der Treffpunkt, wenn du mit dieser JDM-Szene irgendwo nur am Ansatz eine Berührung hast, wie wir dann erst gemerkt haben, wir haben das am Anfang gar nicht ganz kapiert, warum man da hinfährt. Wie heißt der? Der heißt nicht Super Autobugs, der heißt anders.
Ja, weiß ich nicht.
Egal. Auf jeden Fall sind wir da hingefahren und es hieß ja, erster Treffpunkt ist da. Und ich dachte so, oh ey, das ist so richtig, das klingt so nach Kaffeefahrt. Weißt du, halten hier mal an, hier gibt es ganz tolle Teppiche, so weißt du, so ein Abfuck irgendwie. Und ich hatte am Anfang, und das macht fast jeder Anbieter, hatte schon echt so eine leichte Krawatte, wo ich gedacht habe, so ey, ich habe da gar keinen Bock.
Das ist nur so Auffülltermin, weißt du, genau. Ich will zu diesem Autotuning-Treffen und nicht zu irgendeinem scheiß Supermarkt, ja. So ungefähr.
Genau, und da steht da, ja, sie können sich im Laden umgucken, sie können Autoteile kaufen, ich will keine Autoteile kaufen, ich fahre kein japanisches Auto, ich finde es geil, was sie macht. Aber
außerdem kannst du auch selbst denn fahren.
Richtig, und ja, so. Ich revidiere das gesamte Ding, weil der Treffpunkt heißt natürlich, alle anderen, die das machen, fahren auch dahin.
Das heißt, wie bei uns die Autotuning-Treffen auf dem Parkplatz vom Baumarkt sind, war das dort auch, genau. Sozusagen.
Also wir kamen dahin, da war noch relativ wenig JDM-Thema los, sondern es waren eher so normale Leute, die da kreuz und quer geparkt haben. Die haben ein kleines Parkhaus, kommst du mit in der Schranke rein, also du musst auf dem Parkplatz auch bezahlen. Und da stand hier und da mal ein Auto und umso dunkler es wurde, umso mehr Geräuschpegel ging durch die Stadt und du hast überall laute Autos gehört und nach sind immer mehr und mehr gekommen. Alle mit, wie ihr es kennt, Need for Speed Underground lässt grüßen, wie gesagt, Unterbodenbeleuchtung und teilweise hinten, wo Funken und Flammen aus dem Auspuff rauskommen und was weiß ich was. Einer nach dem anderen ist da aufgerollt. Von wirklich alles dabei. JDM-Autos, da sind Ferraris raufgefahren. Ganz, ganz wenige Euro-Autos. Also das ist natürlich die absolute Minderheit. Aber halt trotzdem ein paar Supersportwagen dabei. Und alle unter sich, alt wie jung und ausgestiegen.
Und überall die Get-Your-Guide-Tour-Leute ausgestiegen, ja, sozusagen. Genau. Also jeder hat im Auto irgendwelche Touris drin, genau, gehabt.
Das, darum sage ich ja, ne? Da drüben Touren anbieten und fertig, da bist du ein gemachter Mann. Oder Frau, wir haben auch einige Frauen gesehen, die die Touren gefahren haben. Das waren so richtig Klischee-Japan-Themen, ne? Wo das halbe Auto mit so rosa Decals versehen war. Aber auch geil, alles hat geglitzert und so. Also es ist halt schon eine eigene Kultur. Und wir sind auch in den nennst du ja immer so abwertend ATU, das wird dem nicht gerecht. Aber da sind wir dann da rein und tatsächlich haben wir es dann auch verstanden. Da drin ist ein Viertel von dem Supermarkt, so nennen wir es jetzt einfach mal, sind so Geschichten über diese JDM-Sachen. Also da ist eine ganze Abteilung, wo es Bücher und Millionen von Zeitschriften gibt. Es gibt einen gesamten Bereich nur Modellautos, wo es die krassesten Modellautos gibt, in jeglicher Preisklasse. Natürlich ganz viele so Japan-Renner eben dabei. Natürlich auch ganz normale Autoteile und Motoröl und was weiß ich was du so im klassischen ATU halt kriegst. Aber da drin sind natürlich für die Leute, die mit dem Thema zu tun haben, ist halt ein Schlaraffenland. Ne? Für uns war das, wir haben, glaube ich, zwei Modellautos gekauft. Da haben wir Marcel mitgebracht. Und ansonsten war das für uns nice to see, haben die Autopflege-Ecke gecheckt, da wird es jetzt demnächst auch dann unsere Sachen geben, auch das hat sich dann gelohnt als Besuch und dementsprechend, ja, war das ein netter Termin und draußen war es halt cool, weil der ganze Parkplatz einfach schon voll war. Das war wie Daikoku Light, wenn du so willst. Also auch das, ja, kann
es
ich...
war halt cool, weil es dann auch dunkel wurde, es war, genau, dann wirklich dunkel, du hast so ein bisschen die Hochhäuser außenrum gesehen, hast überall die Motorgeräusche gehört, also es war schon, ja, das war auch für mich, ich bin jetzt nicht so in diesem Thema drin, aber es war schon nett, also wir waren da, glaube ich, eine Stunde, ja, Dreiviertelstunde, Stunde hin, ja, sowas, ja, und dann ging es weiter.
Also man muss auch da dazu vielleicht noch sagen, für jemanden, der jetzt sagt, naja, diese JDM-Tour, du kannst sie auch günstiger buchen, ne? Also diese knapp 400 Euro, die wir jetzt da hingelegt haben, die sind natürlich, weil ich wollte, wenn, dann geil, also geil ist immer, aber ich habe gesagt, ich werde es wahrscheinlich so schnell nicht wieder machen und dann lege ich ein paar Euro drauf, damit es halt perfekt wird. Und für mich ist das Sinnbild einfach dieser Nissan Skyline, das ist einfach so das Sinnbild dieser Japan-Rennsportkultur, Tuningkultur, wie auch immer.
Also du meinst, man kann auch mit dem Bus dorthin fahren sozusagen?
Also nicht mit dem klassischen Bus,
ja, aber mit einem Standardauto.
Ja, genau. Also es gibt Leute, die bieten es an, die fahren kein getuntes Auto, aber die wissen halt, dass die Europäer oder ja alle Nicht-Japaner eben drauf geiern und gerne Geld dafür bezahlen, um auf diesen Parking-Space zu kommen. Und dementsprechend bieten die das halt auch an mit, da bist du halt so im 7-Sitzer-Bus und da sitzt halt mit 6 anderen Touris drin, wenn du allein das buchst und machst eine Get-Your-Guide-Tour dahin. Und jo, dann fährst du halt in so einem Transporter halt dahin.
Genau, oder halt, es gibt auch welche, wo du in einem getunten Auto fährst, wo du aber nicht unbedingt allein in dem Auto bist, sondern genau, wo du vielleicht auch noch mit 2 weiteren Fremden, also dich hinten quetscht sozusagen. Richtig. Wir waren halt wirklich nur zu zweit im Auto.
Genau, also mit Fahrer zum Tritt logischerweise, ne? Aber, und hinten war auch nicht so viel Platz. Die Arme Yvonne musste immer, und ich habe ja dauernd aus dem Auto rausgefilmt mit meiner Osmo irgendwie, und ich habe dann immer das Fenster aufgemacht. Ich habe vorher schon gesagt, Yvonne, zieh dir bitte was Dickes an, auch wenn es eigentlich sommerlich war, aber ich glaube, ich werde oft das Fenster offen haben müssen, und das war, glaube ich, auch eine ganz gute Entscheidung.
Ja, also ich habe auch zwischendurch gedacht, also ich hatte ja hier Mütze und alles Mögliche auf und habe da in der Ecke gekauert, aber ich bin nicht krank geworden, glaube ich.
Nee, das stimmt, okay. Ja. Aber ja, das war halt natürlich, du willst dann den Motorsound hören, wir sind durch viele Tunnels gefahren dann, ne, und überall lassen die es krachen. Das ist halt echt, da gibt es halt keine Beschränkung anscheinend oder es interessiert keinen. Obwohl mir alle gesagt haben, die japanischen Zulassungsbehörden wären ultra streng im Vergleich zu Europa, konnte ich immer nicht glauben. Auch da, ne, durch die Tunnels gefahren, es wird halt immer Zwischengas gegeben, das laut ist, dann ballern welche an die vorbei und da kommen wirklich, wie ihr es auch aus diversen Insta-Videos kennt, hinten die Flammen aus dem Auto, aus dem Auspuff raus und denkst so, Alter, das gibt's doch alles hier gar nicht. Also das war brutal.
Das Krasse war halt, dass wir halt natürlich in Kolonne gefahren sind. Also es waren ja irgendwie 15 bis 20 Autos, würde ich mal schätzen.
Und alle Skylines wohlgemerkt.
Genau, und alle sich immer gegenseitig überholt und hier der vorbei und der vorbei. Also es war schon ein krasses Feeling. Also ich hatte schon ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Also auf dem Hinweg noch nicht so, weil da war so viel Verkehr, da hätte nicht viel passieren können, glaube ich.
Ja.
Im Rückweg war das ein bisschen anders.
Ja, Aber das war so geil, weil das war alles so ein bisschen Engel links, Teufel rechts. Ich bin ja ein sehr kommunikativer Mensch.
Da habe ich gedacht, halt jetzt endlich die Klappe.
Und ich wollte mich ja unbedingt mit dem Fahrer unterhalten, weil ich ja auch viel wissen will. Ich will wissen, wo kommen die her? Was ist das für ein Auto? Mich interessieren die Menschen dahinter. Ich bin da einfach interessiert dran. Ich finde das toll. So, und er konnte kein Englisch. So, es lief über Dolmetscher-App. So, und immer wenn wir was gesprochen haben, musste es über eine Dolmetscher-App laufen. Und dann musstest du ihm das Handy hinhalten. Dann hat er wieder in sein Handy reingetippt oder reingesprochen. Übersetzt worden, wieder hinhalten und das alles während der Fahrt. So, und du hast so enge Links, wo du sagst, ich will weiter ein Gespräch führen, ich finde es auch blöd, sich anzuschweigen und andersrum. Enge Links sagt, komm, halt die Klappe, weil der muss sich konzentrieren. Teufel rechts ist, wenn ich jetzt die Klappe halte, kriege ich keine Informationen, auch scheiße. Somit war das immer so ein bisschen, wenn gerade Stop and Go war, ja, sprechen in Anführungszeichen, wenn gefahren wurde, nix. So, ne, und das war dann so, unterwegs hat er dann bei dem Verkehr dann irgendwann was gesagt mit, er hat es falsch gesagt, er hat irgendwie gesagt, dass es quasi auf dem Rückweg viel ruhiger zugeht und wir nicht so wild fahren oder sowas. Und ich dachte so, okay, das ist doch gerade voll lahm. Ich dachte, willst du mir jetzt erzählen, dass der Rückweg noch langsamer wird? Oh Mann, ja, und es war das genau Gegenteil gemeint. Der wollte mir sagen, es ist jetzt leider viel Verkehr, der hat sich für den Verkehr entschuldigt. Weil Rush Hour kann er nichts für, aber er hat sich wirklich entschuldigt für den Verkehr und er wollte damit sagen, dass sie deshalb nicht schnell fahren können. Ich so, okay. Rückweg war dann kein Verkehr mehr.
Ja, allerdings.
Treffen angekommen. Viele von euch haben auch den Pfandeschnee-Podcast gehört, darum will ich jetzt nicht ganz so exzessiv machen. Ich greife schon mal vor, was auch mein Fazit beim Pfandeschnee war. Das Main-Event war für mich persönlich, das kannst du wahrscheinlich unterschreiben, du noch eher als ich, also ich will nicht sagen, dass das eine Enttäuschung war, das nicht, das war schon faszinierend und toll.
Es war halt auch nicht anders als bei uns.
Nur halt mit anderen Autos. So, und das war natürlich schon krass, was da los ist, keine Frage, dass ein Zustrom an Fahrzeugen, ein Kommen und Gehen auf diesem Parkplatz mit getunten Autos, das ist einfach Wahnsinn. Aber A, machen auch da die Touristen wieder viel kaputt. Habe ich beim Pfandeschnee auch gesagt. Wir haben nicht nur einen Selbstdarsteller gesehen, der sich gefühlt vor die Autos legen musste und Weg blockiert hat mit Selfie-Videos, diverse Weiber, ich sag's mal so abwertend, die da bei dem Wetter mit Hotpants rumgelaufen sind und möglichst tiefen Ausschnitt und besonders sich noch toller in Szene setzen vor fremden Autos, wo du denkst, so Mädel, was machst du da? Ja, ist nicht dein Auto. Ne? Musst du dich jetzt hier so hintrapieren, dann Leute mit GoPros auf riesen Sticks, die da durch die Gegend sind und alle reingefilmt haben. Sobald mein Auto laut wurde, ist eine Menschentraube drauf zugerannt, wie die Affen, sag ich mal, ne, wenn es Zucker gab. Das war alles schon, aber denkst du, nee, da will ich gar nicht dazugehören. Das ist nicht meine Welt. Das ist wie, weißt du, wenn Deutschland auf so einem Treffen einer meint, der muss einen Burnout machen. Ja, und du denkst, ja, lass ihn alleine machen, okay. Aber nein, sobald einer sowas macht, kommt die Menschenmasse hin und los, mach weiter, gib Gas und so. Und das ist halt einfach, entweder bin ich zu alt für den Scheiß oder war es auch noch nie so mein Thema. Das war einfach dann einfach, nee. So, ne? Und also es war schön, waren Wahnsinnsautos da, aller Couleur, bis hin zu amerikanischen Muscle Cars da gewesen. Wie gesagt, Supersportwagen jeglicher Art, vom Lambo über Ferraris. Natürlich unendlich viel JDM-Autos, massiv viele Skylines. Alles dabei. Es waren Liberty Walk-Autos dabei. Also wirklich toll, muss man echt sagen. Wir hatten da, das muss man ehrlich auch kommunizieren, wenn du sehr an den Autos interessiert bist, in Summe zu wenig Zeit, weil du eigentlich überhaupt nicht hinterherkommst. Du willst hier ein Bild machen, da fotografieren, da Autos angucken, die Innenräume angucken, Motorräume angucken. Irgendwann sagst du, oh scheiße, eine Viertelstunde geht schon wieder weg.
Ja, und es ist auch relativ schnell ja geschlossen worden, glaube ich. Man hat es nicht so ganz mitgekriegt, aber nachdem wir ewig 20 Minuten dort waren, ist dann schon eine Durchsage gekommen mit, wird gesperrt,
kein Zutritt mehr. Es sind so Polizeiauto durchgefahren, durch die Reihen.
Mit genau, Blicklicht, die haben jetzt und so ein Megafon dann, ja.
Ja, genau, auch mehrsprachig sogar, die wissen auch schon Bescheid.
Und da kamen dann auch, glaube ich, keine mehr drauf. Also sind dann ein paar Autos weggefahren, aber nicht alle. Aber ich glaube, es kamen nicht mehr Autos nach. Ja, wahrscheinlich, weil es dort auch voll war.
Das kann sein. Also richtig klar war das nicht irgendwie. Aber klar, die blockieren natürlich dann für die Gäste, die sagen, ich will mal kurz einen Stopp machen oder mal mich aufs Ohr hauen auf dem Rastplatz nach einer langen Fahrt oder sowas, blockieren die halt einfach den Parkplatz. Das ist halt auch nicht optimal. Ja.
Also ich fand das eh geil, weil das ist ja, das habe ich schon mal erzählt, egal wo. das ist ja ein offizieller Parkplatz des Flughafens. So wie ich das verstanden habe.
Echt, das Flughafen?
Ich meine schon, da ist so der Flughafen nebendran.
Echt?
Mhm. Der okay. nicht Narita, wo wir geflogen sind, sondern der andere.
Ja, nieder.
Ja.
Echt?
Also vielleicht ist es auch ein Park and Ride, nur egal. Auf jeden Fall ist es erstmal ein offizieller Parkplatz.
Ja.
Und da standen zwischendrin Autos. Also die haben nicht zu dem Tuning-Treffen dazugehört. Also da standen zwischendrin normale Autos. Was ist denn? Du kommst jetzt an dem Abend, willst dein Auto holen und willst dann wieder wegfahren. Na, herzlichen Dank, du kommst überhaupt nicht weg.
Ja, ich finde es viel schlimmer, dieses Szenario, wenn du sagst, du machst hier eine Reise durch Japan, wo du lang unterwegs bist und sagst, boah, du musst jetzt hier runter, du bist platt, du musst pennen oder mal eine Pause machen. Da ist ja auch ein Supermarkt und sowas mit drauf, also so eine Raststätte halt. Ne? Und du kommst da runter und stehst auf einmal in einem Wust aus lauten Autos, Musik, Geblinke und denkst so, oh scheiße, ich will doch nur eine kurze Pause machen.
Ja,
das ist Fluch und Segen. Aber nichtsdestotrotz, also nicht falsch verstehen, das war ein tolles Event dort. Ich rede jetzt aber schon mal weiter. Im Kontext zu dem Rest ist es untergegangen für uns.
Ja, also ja, ich bin da eh ein bisschen so der falsche Ansprechpartner, weil ich so mit diesem ganzen Tuning-Gedings jetzt nicht so ganz viel
klar
zu tun habe. Aber es war trotzdem, ja. Also ich meine, natürlich die Autotreffen bei uns sind, glaube ich, nicht im Dunkeln, oder? Also
ja,
die sind meistens eher tagsüber.
Ja.
Das war schon nett, finde ich, weil halt es war beleuchtet und die Autos waren immer mal beleuchtet und so. Das war auch, man hat natürlich von den Autos und auch von, sag mal, für uns relevante Lackoptik nicht viel mitbekommen, weil es halt dunkel war. Es sind natürlich da so ein paar Scheinwerfer und sowas schon auf das Gelände. Aber ja, also in Summe war es vom Feeling her schon ganz cool, vor allem, weil du halt in diesem Autobahnkreuz bist.
Ha, weißt du, wo wir das erzählt haben? Im Vlog.
Ja, da auch. Ja, mir hat es auch ständig irgendwelchen Leuten erzählt. Also wahrscheinlich ist man da einfach verwirrt.
Ja, ich absolut. Ja, aber ich weiß noch das. Ja, ja.
Also es war so, vom Ambiente war das schon toll. So ist nicht. Aber ich hätte es mir noch größer vorgestellt, glaube ich. Obwohl es schon groß war. Mhm. Und es ist halt trotzdem einfach nur ein Autotreffen. Punkt.
Mhm. Ja. Aber, und das ist vielleicht auch ein Tipp für euch, denn das, was jetzt gleich folgt, ist, so, das kann ich jedem als Tipp geben, wer dort interessiert ist. Und ich meine, Japan-Reise ist jetzt nicht so abwegig für manche. Ist ja ein ganz, ganz prominentes Reiseziel geworden. Wer in Tokio unterwegs ist, kann ich jedem nur die Empfehlung geben. Also entweder fragt er uns nach dem Kontakt. Was ist das für ein Geräusch?
Entschuldigung, ich hatte vorher den letzten Podcast mir angehört, wo wir aufgehört haben. Ich hatte zumindest versucht und der ist gerade angegangen.
Ah, ich dachte gerade, ich hab schon die Stimme gehört. wenn ihr dort seid, kann ich euch nur die Empfehlung geben, versucht euch eine Tour zu organisieren, die ihr individualisieren könnt. Und es wäre grundsätzlich bei einigen Anbietern gegangen. Also ich hätte auch sagen können, hey, pass auf, ich habe keinen Bock auf diesen ATU, ne? Nennen wir es weiterhin so. Ich habe keinen Bock da drauf. Ich möchte nur zu dem Daikoku treffen oder ich möchte noch ein anderes Treffen machen oder. Also ihr könnt da durchaus mit den Leuten, ich sag mal, verhandeln. Ist auch immer eine Geldfrage. Das ist ja das, was ich immer noch dem nachtrauere, dieser Chance, auch wenn es so viel mehr gekostet hätte. Die haben uns ja sehr direkt eigentlich gefragt, ob wir danach auf so ein illegales Drift-Event mitwollen. Wie gesagt, ich heule dieser Chance so auch wieder irgendwie links, toll wie rechts, ein bisschen hinterher. Die Yvonne hat es mir verboten.
Naja. Also Fakt ist halt, der Tag ging morgens um 5:30 weiter. Das darf man auch nicht um 5 eigentlich eher sogar.
Richtig, ja. Und die Yvonne hat nur gesagt, wenn du in japanischen Gewahrsam kommst, weil du da irgendeine Scheiße passiert.
Ich mache das
passiert.
Event an den nächsten 2 Tagen nicht alleine.
Nicht alleine, ja. Und ich meine, natürlich ist das Szenario relativ unwahrscheinlich gewesen, aber es ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen, weil es war illegal. Jedenfalls wurde mir im Zuge der Absprache für dieses Treffen, wurde mir dann über Instagram angeboten, danach noch auf ein auf eine Drift-Tour zu gehen durch Tokio. Und da wird wirklich wie bei Tokyo Drift in der Stadt, natürlich nicht an belebten Plätzen, das ist wirklich so, die achten auch tunlichst darauf, dass in der Stadt nicht geballert wird. Also muss ich echt sagen, das hört sich immer so an, weil die Autos laut sind, aber die halten sich an die Verkehrsregeln. Dass nicht irgendeine Scheißfahrerei und so, rücksichtsloses Fahren, haben wir nirgendwo erlebt. Und auch, natürlich ist es illegal, es ist gefährlich und ne, keine Frage, brauchen wir nicht drüber reden, man muss ja nichts alles rosa machen. Aber Fakt ist, diese Events finden am meisten in irgendwelchen Industriegebieten oder abgelegenen Stadtteilen statt, wo nachts eben keiner ist. Aber da kommen die wirklich wie original im Film, die haben mir Videos davon geschickt, wenn die da wirklich in Kolonne um irgendwelche Straßenecken, da powern die da durch und driften halt einfach nur im Drift durch die ganze Stadt. Ja, und das hätten wir mitmachen können, wohlgemerkt, illegales Event, klar. Hätte aber nochmal fast genauso viel gekostet wie das, was wir schon bezahlt hatten. Also das heißt, roundabout wären wir nachher bei 700 bis 800 Euro gelandet. Plus den Faktor, dass es nicht ganz ungefährlich ist. Ich habe das jetzt für mich persönlich nicht so gefährlich eingestuft, aber wir haben 2 Autos auf dem Treffen gesehen, die ganz offensichtlich Driftautos waren. Die waren nicht mehr so ganz als Auto zu erkennen an manchen Teilen. Somit ist es auch nicht von der Hand zu weisen, dass da mal ein Unfall passieren kann, wenn es einer nicht drauf hat. Und das ist der Punkt, den die Yvonne vorhin schon sagte. Fremde Leute eingestiegen ins Auto mit den Gefahren, auch schnell gefahren. Du weißt nicht, wie die fahren. Sind es Leute, die meinen, sie wären de Superdrifter oder sind es Leute, die mal was vom Driften gehört haben? Keine Ahnung. Also in Summe hat dann der Verstand überwogen, der gesagt hat, aber nichtsdestotrotz könnt ihr das individualisieren. Und das heißt, wir hätten auch sagen können, ich hätte gerne einfach eine Tour, die uns 4 Stunden lang durch Tokio fährt. So. Und
das wäre aber noch teurer geworden.
Ja, mag sein. Aber ist ja egal, erstmal. Also, ne, wenn du jetzt sagst, das mit dem Event hört sich für mich auch nicht so geil an, weil ich gar nicht so der JDM-Tuning-Fan bin, aber das ganze Ambiente finde ich toll, dann könnt ihr euch sowas individualisieren lassen. Und ich sage euch, das war nämlich der Punkt, den wir gerade hatten. Die Rückfahrt hat eigentlich alles nochmal rausgeholt.
Das war ja vor allem ziemlich krass. Mir war das überhaupt nicht bewusst, dass das dazu zählt. Weil wir hatten ja auch mit einen Grund dafür, dass wir unser Hotel in Kawasaki gewählt haben, dass es sehr nah an Yokohama ist, sodass wir auch sehr nah schon hier an Daikoku und diesem Ding sind. So. Und dann sind wir dort losgefahren. Und wir sind gefahren und gefahren und gefahren. Und ich hatte parallel Google Maps auf. Und wir sind an der ersten Autobahnausfahrt nach Kawasaki vorbeigefahren, wir sind an der zweiten vorbeigefahren, wir sind an der dritten vorbeigefahren. Und er fährt als weiter und ich denke mir,
wo fährt er hin?
Wann ist jetzt der Moment, wo ich mal nachfrage? Das war so dieses, weißt du überhaupt, wo unser Hotel ist? Weil wir haben uns ja in Tokio getroffen.
Ja, ja.
Aber genau. Es wurde vereinbart, wir werden auf dem Rückweg zum Hotel gebracht.
Genau.
Da war es jetzt irgendwann 10 oder sowas, 10:30. Und er fährt. Also in Kolonne mit den anderen natürlich. Und es war auch total toll. Also es hat Spaß gemacht, weil es war halt schon auch schnell. Also es hat sich, wie Tommy eben schon gesagt hat, schneller angehört, als es tatsächlich war. Also meistens waren es eher so 100, 120, auch mal 130, aber so arg viel mehr war es nicht.
Gut, wenn man überlegt, dass es oft nur 80 ist.
Ja, aber es war trotzdem jetzt keine 180, wo die über die Autobahn gefahren sind. Und wir kamen immer näher an Tokio. Irgendwann habe ich mir gedacht, naja, scheiß drauf. Der wird schon wissen, was er macht.
Der entführt uns halt.
Und dann sind wir wirklich durch Tokio gefahren. Es war so abgefahren durch diese Rainbow Bridge, über diese Rainbow Bridge, überall die Hochhäuser, wirklich. Und dann fährst du mit diesem Motorgeräusch im Hintergrund und die ganzen Lichter von Tokio.
Und Kolonne mit den anderen
Autos. Mit den anderen Autos. Also ich habe ja von hinten nicht so viel gesehen, aber es war echt cool. Wir haben es versucht zu fotografieren, es hat nicht geklappt.
Nicht so gut.
Aber diese,
also ich,
die Erinnerungen sind in meinem Kopf.
Genau, also ich habe ein paar schöne Videos, die könnt ihr euch angucken bei dem Vlog, den ich über das Event gemacht habe. Bei YouTube könnt ihr mal reingucken. Da gibt es ein paar schöne Aufnahmen. Auch ich weiß gar nicht, ob das die Rainbow Bridge war, wo ich die Aufnahmen hatte. Aber du siehst dann halt, wie die Skyline von Tokio auftaucht, die Lichter und sowas. Und es war wirklich
wie bei der PlayStation.
Ja,
also
original.
Es war wirklich, und du hattest echt Gänsehaut im Auto. Also ja. Das war wirklich total toll. Da war es mir auch wurscht, dass das Hotel eine halbe, dreiviertel Stunde entfernt war. Das war echt, also es war auch wirklich dann im Rahmen des Paketes, weil einfach diese Fahrt im Dunkeln durch Tokio dazu zählt. Der arme Kerl muss uns dann danach wieder nach Kawasaki zurückfahren. Aber das war, doch, das war wirklich ein absolutes Highlight.
Ja, und das ist dann auch der Punkt, wo es viele Touren gibt, die zum Beispiel euch an die Hotspots fahren. Ne? Die fahren dann zum Beispiel zum Tokyo Tower. Da gibt es tatsächlich Plätze rundherum, wo die sich hinparken können, wo du wirklich geile Bilder mit dem Auto und dem beleuchteten Tokyo Tower dann im Hintergrund hast zum Beispiel. Auch das ist möglich. Also das ist bei jedem Tourenanbieter anders. Also immer genau lesen, was da beinhaltet ist. Wenn euch irgendein Punkt nicht passt dabei, dann gerne sagen hier so und so. Ich habe auch schon Touren gesehen, die fahren an mehrere von diesen ATUs, wo ich gedacht habe, ey Leute, euer Ernst? Ja, also ich meine, jetzt wissen wir ja, dass das nicht ganz so mies ist, wie man sich das im Vorfeld gedacht hat. Das ist im Gegenteil war ja der Fall. Aber ob ich jetzt halt mehrere von den Läden abklappern muss, dann eine halbe Stunde Daikoku habe und dann wieder heimfahrt, das ist halt irgendwie auch nicht geil. Ne? Also guck genau drauf, was die freie Fahrzeit ist. Ich bin auch der Meinung, der hat viel länger gemacht, als vereinbart war. Ich glaube, 4 Stunden war die Tour geplant und ich glaube, wir waren nicht vor 11 im Hotel.
Ja, und hat noch nichts gegessen, muss ich dazu sagen.
Stimmt. Ja. Also es war wirklich echt eine Wahnsinnsnummer, kann ich nur sagen. Kann ich echt tausendfach empfehlen, das Geld zu investieren. Oder auch ein paar Euro weniger, es muss ja nicht unbedingt ein Skyline sein, die kosten immer mehr, weil die das halt auch wissen, dass so Leute so wie ich so doof sind und dafür extra Geld bezahlen. Aber du kannst auch mit anderen tollen japanischen, wirklich toll getunten Autos mitfahren, was dann immer einen Tick weniger kostet, aber es wird nie günstig. So, und das muss jeder für sich selbst wissen. Ich persönlich sage, das war ein Once-in-a-Lifetime-Ding. Wenn ich es nochmal machen würde, würde ich es individualisieren, anders machen.
Also so eine Fahrt durch Tokio würde ich definitiv nochmal machen. Wobei das aber auch am Auto lag. Also ich glaube, wenn wir jetzt mit dem Taxi da durchgefahren wären, wäre das auch nicht geil gewesen.
Ja,
also das war einfach diese Kombination aus klarem Wetter, tolles Licht, Verbindung mit diesen vielen Autos. Ich weiß auch nicht, ob, ja, mit einem Auto wäre es auch okay gewesen. Aber gerade diese Kombination mit, da fährt rechts ein Auto an uns vorbei und links und vor zurück. Und also es war irgendwie dieses Gesamtfeeling war schon toll.
Und man muss auch sagen, das ist auch noch als letztes Ding dazu, wenn ihr diese Bilder seht, die da bei diesen Touren gerne mal gezeigt werden oder auch Videos, das ist nicht gestellt, das ist dauerhaft so. Also du siehst ja auf diesen Videos oft, wo zum Beispiel vor, also aus Blickwinkel des Fahrers, vor dem auf 4 Autospuren gefühlt 6, 7, 8 Skylines zu sehen sind, wie sie vor dem fahren. Das war dauerhaft so. Also sind immer links, rechts, hinter einem, also überall waren diese Autos, wie als würde quasi gesamt Tokio nur noch aus getunten Autos bestehen. Das ist völlig verrückt. Also, und das
die haben auch irgendwie miteinander kommuniziert. Also wenn da einer abgehängt war, dann ist gewartet worden und sowas. Mhm. Und also,
mit Lichthupe haben die viel gearbeitet, ne? Mit Doppellichthupe. Ich habe ja dann auch gefragt mal zwischendrin. Sagte ja, wenn jetzt zum Beispiel vorne ein stockender Verkehr kommt und das Risiko besteht, dass einer einem drauf fährt oder sowas, dann wird Warnblinker vorne gemacht. Wenn Bahn wieder frei, dann Lichthupe, dann kann einer reinziehen, durchladen, dann lässt er sich wieder zurückfahren, dass der andere wieder Gas geben kann. Weil die müssen natürlich auch Leuten wie uns, ne, dem Petrolheads was bieten. Wenn du nur auf Standgas rumgondelst, sagst du, jo, war nett, aber Junge, find mal das Gaspedal so, ne? Und die haben es schon das eine oder andere Mal ganz gut gefunden, würde ich sagen, ja.
Ja, also es war echt irgendwie aufregend, total.
Ja.
Blöd war ein bisschen, dass unser Tag am nächsten Tag um 5 war die Nacht beendet. Aber wir waren auch viel zu aufgekratzt, um jetzt dann ewig schlafen zu gehen. Also wir haben ja dann noch das Video aufgenommen danach.
Stimmt. Und
dann sind wir nochmal zum 7-Eleven, haben uns noch ein paar Snacks für den Abend geholt.
Das Restaurant hatte schon zu im Hotel.
Genau, richtig. Und haben uns auch für ein Frühstück am nächsten Tag, weil wir ja viel zu früh für Frühstück im Hotel waren, haben wir uns da noch so ein paar Stückchen, sag ich mal, gekauft schon mal für den nächsten Tag. Und am nächsten Tag waren wir, glaube ich, auch noch am Bahnhof, haben uns irgendwas geholt, meine ich. Ja, aber die Abfahrt aus dem Hotel oder der Aufbruch war für 6 Uhr geplant.
Stimmt.
Genau. Ich habe dann abends noch Geschenke eingepackt und wir haben den Fluffy noch zurechtgemacht. Nee, gar nicht, Fluffy war noch nicht nächster Tag, der war erst der übernächste Tag.
Stimmt, ja, ja, genau. Aber Geschenke hast du zurecht gemacht, die wir für das nächste Event hatten. Das war ja dann in, wie heißt's?
Genau, also wir sind nach Nagoya gefahren. Nagoya, also das war so dumm. Sind wir einen Tag vorher schon mal dran vorbeigefahren mit dem Shinkansen. Also für den nächsten Tag waren zwei Themen geplant. Einmal ein Treffen bei dem Plus Handwash Car Detailing.
Einer der angesagtesten Aufbereiter in Japan aktuell.
Genau, der Michael von Madness Produkte in seinem kleinen Laden oder im Empfang, wie auch immer, verkauft. Dort haben wir uns gemeinsam mit der Kumiko, das heißt unser japanischer Vertrieb, die dort die Michael von Madness Produkte vertreibt, haben wir uns dort getroffen und noch mit einer Übersetzerin zusammen.
Genau, stimmt, ja. Die kam mit unserer Vertriebspartnerin
angereist. Genau, richtig. Also sprich, dort haben wir uns getroffen, hatten dann dort ein Event gehabt und abends hatten wir noch ein Abendessen gemeinsam mit mehreren japanischen Vertrieblern an dem Ort, wo aber am nächsten Tag das große Michael Faber Madness Event stattfand, was von unserem Hotel nochmal 1,5 Stunden in die andere Richtung war. Also sprich, dieser Tag war vollgestopft mit, wir sitzen, ich glaube, 6 Stunden im Zug.
Ja.
Plus 2 Events. Also der Tag wurde lang. Gestartet sind wir morgens um 6. Genau. Sind dann mit dem Shinkansen nach Nagoya gefahren, sind von dort dann mit dem Zug weiter nach, wo war das? Weiß nicht. Irgendwas mit K.
Karia.
Karia, genau. So ein kleines Kaff, nenne ich es mal.
Also schon eine
große wahrscheinlich schon Stadt, eher eine Stadt, aber im Vergleich zu Tokio war es Kaff.
Ja, ja.
Problem war, dass wir eigentlich einen Zug später nehmen wollten, es aber keine Sitzplätze mehr gab. Somit mussten wir einen Zug früher fahren und waren dann 1 Stunde zu früh und sind dann dort in so ein kleines Café neben dem Bahnhof gegangen und haben
geil gefrühstückt.
Lecker gefrühstückt, genau.
Mega. Und mit einer ganz tollen, netten japanischen Bedienung, die sehr jung war.
Und Englisch gesprochen.
Und uns in einem perfekten Englisch angesprochen. Die konnte wahrscheinlich besser Englisch als wir. Das war phänomenal, weil haben wir schon oft erzählt, dass das Sprachthema ein Riesenproblem ist in Japan. Und du kommst da rein, denkst, oh, hoffentlich haben die englische Karten, haben sie eigentlich fast überall, easy, ne? Und dann zieht die logischerweise wieder, dass wir nicht 16:9 gucken und dann sagt sie, ja, alles komplett auf Englisch, willkommen bei unserem Restaurant, wenn ihr was braucht, könnt ihr euch bei mir, nicht so, krass, hä, was ist denn hier los? Du bist erstmal völlig perplex, weil du denkst, du musst jetzt gleich wieder Hände und Füße oder einen Dolmetscher benutzen, nö, Wahnsinn, also das war echt cool, also ja. Und dann, was für ein geiles Frühstück, ey.
Doch, haben wir gut gefrühstückt.
Ja.
Und dann sind wir mit dem Taxi zu dem Aufbereiter gefahren.
Also dann haben wir uns an dem Bahnhof, Vorplatz quasi, mit unserer Partnerin und der Dolmetscherin getroffen.
Genau.
Und sind mit denen zusammen dann.
Genau, mit dem Taxi da hingefahren. Genau. Und dort sind wir schon sehr nett begrüßt worden. Da standen schon mehrere Kunden von uns, die da waren. Und die ganzen Mitarbeiter des Aufbereiters, das waren auch bestimmt 10, standen dort schon bereit und haben uns herzlich in Empfang genommen.
Das ist echt, ich komme da immer noch drauf klage.
Es war wie, als würde so der Star in der Limo anrollen. Ja. Das waren aber wir.
Das waren aber wir. Gut, wir sind, ja, egal. Ich traue mich immer noch nicht, das zu akzeptieren, dass es halt so ist, wie es ist.
Dann kamen wir halt in diesen, also ich sag mal, Empfangsraum rein, also ja, wo halt die Aufbereitung angenommen werden. Und da standen schon ein paar Kunden, die sich echt total gefreut haben, uns zu sehen. Also da ging es direkt eigentlich los mit Autogramme schreiben. Ne? Tommy musste alles signieren, was da war. Sogar auf dem T-Shirt hat er geschrieben, auf irgendwelchen Bannern, auf Aufklebern, überall. Hast du deinen Namen
hinterlassen? Nicht auf Körperteilen zumindest.
Nee, das nicht, immerhin. Das stimmt.
Und es waren auch leider keine Frauen da, so mit
Entschuldigung. Und Geschenke haben wir gekriegt. Das haben sogar Kunden haben Geschenke für uns mitgebracht.
Ja, Wahnsinn,
das war schon einer, ein Kunde hat sich extra für das Wochenende sozusagen aus dem Krankenhaus entlassen, wo
mit
er eigentlich war,
Krebserkrankung
genau,
ja,
und wollte
so
uns sehen.
Wahnsinn.
War, ja.
Das ist dann der Moment, wo du da stehst und sagst, ich weiß gar nicht, wie ich da eine Wertschätzung gegenüberbringen kann, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Das war so krass, wo das muss ja immer mit Dolmetscher laufen, weil die ja wirklich alle kein Englisch konnten, also wirklich keiner, wirklich null. Ne, und hat die Dolmetscherin mir das dann erklärt. Und erst dachte ich, habe ich das richtig verstanden? Habe ich nochmal nachgefragt. Ich dachte nochmal, der ist gerade wegen Krebs im Krankenhaus und hat selbstständig gesagt, er wird das Krankenhaus verlassen, weil er diese Chance sieht, uns und speziell mich zu treffen. Aber ich dachte, das gibt's doch überhaupt nicht. Ich war fassungslos. Also ich war wirklich,
ich meine, es war natürlich auch schön, weil das war ja sicherlich auch für ihn eine schöne Abwechslung vom Krankenhausalltag.
Ja, gar keine Frage. Ich habe auch immer noch Kontakt über Insta mit dem. erfreulicherweise. Aber der ist so ein Superfan da drüben von uns. Für den war das ein Riesenthema. Ja, also ich finde es auch geil. Und wie du schon sagst, ich glaube auch, dass es vielleicht sogar psychologisch ihm weiterhilft bei dem Thema. Finde ich auch super. Aber ich meine, ihr kennt mich ja auch. Und du kennst mich ja logischerweise auch. Und ich bin bei sowas immer schlecht drin. Im Sinne von A, ein wahnsinniges Lob anzunehmen, dass man vermeintlich was Besonderes macht für Menschen und dass Menschen so weit gehen, wie das, nur um mich zu sehen.
Ja, weißt bestimmt. Du?
Und ich bin halt so ein Typ, ich weiß, man muss nicht immer alles vergelten im Leben, im Positiven wie im Negativen, aber ich bin halt jemand, der wenn ich so eine Wertschätzung kriege, überlege ich mir, wie kann ich die zurückgeben? In welcher Art und Weise. Und ich wusste es nicht. Ich stand einfach da, krieg auch noch Geschenke von ihm, krieg gesagt, dass der wirklich schwer krank ist und nur wegen mir heute hier ist. Und du stehst da reicht ja nicht ein Danke. So, weißt du, so habe ich dann, darum war das für mich eine ganz, ganz schwierige Situation, weil ich nicht wusste, was ich tun soll. Ja, ich habe mich da wirklich 1000 Mal bedankt, habe ihm alles Gute gewünscht und mich auch ein bisschen befasst mit dem, was da eine Behandlung ist. Aber am Ende stehst du dann und sagst so, du kannst dem überhaupt nicht gerecht werden, was der dir hier gegenüberbringt. Musst du
ja,
auch nicht.
Ja, wobei wollte ich gerade sagen, das war auch nicht die Erwartungshaltung. Aber man hat halt selbst so das Gefühl, genau, dass man das muss. Ja,
genau,
das
genau. Aber das war Wahnsinn. Also wirklich, ich meine, das war generell Wahnsinn. Ich glaube, jeder hatte Madness-Klamotten an.
Ja,
jeder.
Das stimmt.
Unglaublich.
Ja, auch also, der Inhaber dort war cool. Also wir haben dem ja, wir haben
geilste Foto.
Ja, wir haben so eine ganze Packung verschiedene Lachgummi, also nimm zwei Geschenkset quasi mitgebracht.
Genau, ne? Nimm zwei Socken.
Genau, mit Socken und einem drum und dran. Und der hat die ausgepackt und der hat so einen Gesichtsausdruck gehabt, der so, keine Ahnung, ich will nicht sagen, wie ein Clown war, aber der hat sich so krass gefreut und hat so ein breites Grinsen gehabt und hat dann hier die Gummibärchen in die Kamera gehalten.
Und da stand auch noch Lachgummi drauf. Das war in dem Fall von den zwei Lachgummis. Und er hat halt dieses mega Lachen im Gesicht und hält die Lachgummis hoch.
Hat dann erstmal die Tüte aufgerissen und hat überall eine Packung Gummibärchen verteilt. Also war cool, ja.
War echt geil, ja. Also wirklich, das ist so, ja. Also wirklich ein toller Empfang gewesen. Die Dolmetscherin war auch phänomenal. Also die war wirklich großartig, muss ich echt sagen. Hat mich echt geärgert im Nachgang, dass die nur dort dabei war, weil sie, also beim nächsten Event, ist auch toll, keine Frage. Ich finde die von der menschlichen Art her, finde ich die wir schon kannten, sympathischer. Die ist menschlicher irgendwie gewesen, aber die andere war wesentlich professioneller und konnte auch meiner Ansicht nach das Thema, was wir verarbeiten oder was wir weitertragen dort, wesentlich besser erfassen und kommunizieren.
Weil genau an diesem Tag, das haben wir jetzt noch gar nicht erzählt, Tommy war ja sehr nervös von diesem Tag, weil es stand ja eine Autowaschschulung an.
Genau.
Sozusagen. Also Tommy, also so genau wussten wir das gar nicht. Also du solltest ein Auto waschen dort oder das soll dein Auto gewaschen werden. So viel mehr wussten wir gar nicht, weil dieser Workshop zum Autowaschen war ja eigentlich für das Event am nächsten Tag geplant. Mhm. Und nicht unbedingt für das, aber genau. Es war eigentlich dann, also du hast dort schon mal geübt.
Ich habe schon mal geübt, ja. Also ich meine, wir in letzter Instanz haben es ja, glaube ich, gesagt bekommen, so ein bisschen.
Ja, aber waren aber schon dort, glaube ich, ja.
Nee, ich war schon so weit drauf eingestellt, dass ich ja, glaube ich, zumindest so eine.
Wir hatten die Aufzeichnung dabei, ja.
Nee, ja, die Aufzeichnung, was ich so für einen Plan hatte und auch, dass ich passend gekleidet war.
Ja, aber also, von wegen, du hattest Wechselschuhe dabei, hast du aber nicht angezogen.
Ach stimmt, ich habe in meinen guten Sneakern gewaschen, die nachher batschnass waren. Ja,
die Nassschuhe sozusagen waren im Trolley und stimmt. er hatte keine Zeit gefunden,
sie zu wechseln. Die Schuhe nicht wechseln, aber ich hatte zumindest eine wasserfeste Hose an, also eine Outdoor-Hose eben zumindest, weil ich schon wusste, das könnte kommen. Aber das war so, also man muss sagen, das war ein bisschen unkoordiniert.
Aber im Vergleich zum Tag da drauf war das der perfekte Workshop.
Ja, das stimmt.
Das wirklich. Hat so gut funktioniert alles. Mhm. Die Leute haben dich verstanden, die haben mitgemacht, die haben Fragen gestellt.
Ja,
also das stimmt, es wirklich. War echt super toll.
Aber es war auch krass, ne? Da hat ein Kunde, hat seinen, Mercedes GL oder sowas, selbst gestellt, im Schwarzen und hat gesagt, egal was kommt, mein Auto soll von mir gewaschen werden. Das hat natürlich so, wenn du es jetzt ganz blöd nimmst, hat es so ein bisschen Geschmäckle, wo du sagst, so, der soll mal mein Auto waschen. So, aber
ja, und vor allem muss auch dazu sagen, es hat auch gar nicht gut funktioniert, weil du zwischendurch nur ständig gequatscht hast und überall das Wasser angetrocknet
ist. Ja, das war mir ein bisschen unangenehm. Aber also da stand halt das große SUV dann da, ne, und ich sollte dieses SUV halt waschen.
Allein.
So, und es hat auch keiner geholfen. Also es war auch wirklich so, wo ich dann zu den Handwash-Leuten bin und habe gesagt, ja, und ist ja einer der beiden, der noch hilft? Nee, du sollst es alleine machen. Also es war natürlich so, das war jetzt nicht so von also im Sinne einer Herabwürdigung, der wäscht mein Auto, sondern das genaue Gegenteil. Für den,
ja, ich glaube auch, das war eine Ehre.
Für also, den war das die große ja. Ehre, dass ich sein Auto gereinigt habe. Wahrscheinlich wird er das jetzt noch nie wieder waschen, weil er sagt, das ist jetzt besonders gewaschen worden. Ich weiß es nicht. Also das war total abgefahren einfach, aber es hatte so für mich einen sehr, sehr komischen Eindruck einfach. Aber es war toll, die haben mega Anlagen da. Also richtig professionelle Böden, Waschbase, wo die Leute selbst waschen können, wo sie aber auch die Kundenautos für die Aufbereitung waschen. Rundrum war überall Betrieb, wurden
Meinst
Autos.
Meinst du echt, dass da Kunden selbst
waschen
können?
Ja, ja. So ist so, zumindest was ich auf deren Infos rausgelesen habe, ist das auch eine Washstation für Kunden.
Ah, okay.
Ja. Also das geht auch, aber du kannst die auch waschen lassen. Das ist, glaube ich, ihr Hauptgeschäft.
Ja, das glaube ich auch.
Darum
ja.
heißen die auch Plus Handwash, glaube ich. Und waschen halt nur mit unseren Sachen. Chemikalien maßgeblich von Kochchemie im Einsatz, ganz spannend. Und Coating-Geschichten haben sie, glaube ich, von Kamikaze-Coatings, glaube ich, was die verwenden. Ja, und eben eine richtig gläserne Aufbereitungshalle, ne, ist auch geil, wo du wirklich rundherum reingucken kannst.
Genau, sie haben zwei Waschboxen und daneben waren noch zwei Plätze außerhalb, wo auch gemacht wird. Also wenn die mit dem Waschen fertig sind, fahren die extra auf einen extra Platz. Dort wird dann getrocknet und die Sachen außerhalb gemacht. Mhm. Und dann innen drin noch zum Polieren auch zwei Plätze. Insgesamt waren es, glaube ich, 6 Plätze.
Ja, also echt cool. Und alles trotzdem, also alles schön gemacht und schön clean alles so. Ne? Das war alles so ein bisschen so weiß-Style. Das war nicht so bunt gemacht, sondern alles sehr, sehr schlicht, aber schön. Ja, und dann habe ich das Auto halt gewaschen und habe dann halt einen Workshop durchgezogen mit der Dolmetscherin zusammen, die dann immer entsprechend übersetzt hat.
Und das lief echt rund, muss ich sagen. Also das war nicht langwierig. Das war echt, also das mit dem Übersetzen ging total gut.
Ja. Das stimmt.
Das war auch cool. Irgendwann wolltest du dann trocknen, ne? Und hattest kein Trockentuch oder nur ein kleines sowas, ne? Und hast du den Geschäftsführer, Inhaber, wie auch immer, gesagt, der soll dir doch mal bitte einen Try Me Crazy bringen oder einen Chipmunk oder was er hat. Und bringt er so einen Lappen, gell?
Nee, erst habe ich gesagt, ich brauche ein Trockentuch.
Brauchst ein Trockentuch, genau.
Genau. Und er hat so ein Scheißtuch gebracht, ne? Er hat es ja dann so hingestellt, das wollte er mich verarschen, so ein bisschen.
Ich bin mir nicht sicher, weil das waren die Tücher, die auch verwendet haben teilweise.
Genau, das sind so die Massenabfertigungstücher, die benutzen ja nicht nur Tücher von uns, weil sie wahrscheinlich auch ein bisschen Low-Budget manchmal machen. Aber er hat dann das gebracht und ich so, du willst jetzt ernsthaft, dass ich hier, also ich habe das der Dolmetscher dann gesagt, er hat mir jetzt ein Tuch gebracht von einem Fremdanbieter und das soll ich jetzt beim Microsoft Madness Kurs benutzen. Und dann kam er halt dann an, hat dann riesig gelacht und hat direkt einen Chipmunk gebracht und hat dann nur so von wegen, ja, er wollte nur einen Spaß machen oder sowas. Sei es drum, egal wie. War auf jeden Fall ein großes Gelächter natürlich und alle so, ja, nee, das geht gar nicht, da kann er nicht irgendwas anderes nehmen. Ja, also es war auf jeden Fall super, was typisch japanisch wieder ist, es kam extrem wenig Zwischenfragen.
Zum Schluss kamen sie dann alle
genau.
auf einmal, gell?
So, das war das Blöde dann. Also es war natürlich alles knapp durchgetaktet an dem Tag, weil wir mussten ja dann wieder, wie viele Stunden war die Fahrt nach Tokio zurück?
Also bis nach Tokio waren es, also erst war es, glaube ich, in Summe so 1,75 Stunden, glaube ich. Mhm. Und wir hatten ja auch den Zug schon gebucht, weil wir ja abends das nächste hatten. Also sprich, der Tag war komplett durchgetaktet. Wir hatten auf dem Hinweg das Taxi auch direkt für den Rückweg schon bestellt. Mhm. Also sprich, ich glaube um 20:40 oder sowas hat uns das Taxi geholt und um 12:55 oder sowas ist der Zug dann wieder zurück nach Tokio gefahren.
Stimmt, ja.
Dementsprechend war das Event begrenzt.
Genau, und das war dann so ein bisschen das Doofe am Schluss. Also Waschthema war durch. Manches vielleicht nicht nach den Maßstäben, wie ich es machen würde, aber das war einfach des großen Fahrzeugs in der Zeit geschuldet. Und dass ich halt auch immer wieder erklärt habe, wie die Yvonne schon gesagt hat, irgendwann denkst du, scheiß Mensch, hier trocknet überall das Wasser an. Ich so, fuck, ja, hoffentlich hast du sein Auto nicht versaut. Der war übrigens auch brutal versiegelt, ne? Das war echt krass. Also das Wasser nur so runtergelaufen, das war irre, auch ein Wahnsinns-Coating drauf. Naja, und dann war das Thema fertig und ich habe dann halt gesagt, okay, wenn noch Fragen sind und die Japaner sind ja, wie ich schon erwähnt, sehr zurückhaltend und trauen sich das nicht. Das haben ja auch schon andere Leute gesagt drüben, haben gemeint, wunder dich nicht, wenn keiner was macht. Für die ist das, also es dauert sehr lange, bis der Japaner aus sich rauskommt und sich traut. So, und dann habe ich es mehrfach angeboten und irgendwann kam ganz zögerlich eine Frage und sobald diese Frage da war und beantwortet wurde, ist es aus denen rausgesprudelt. Der Nächste und der Nächste und der Nächste. Und irgendwann sehe ich schon von hinten so, in 10 Minuten kommt das Taxi. Und ich so, oh nein, jetzt bist du voll im Flow, kannst den Leuten Fragen beantworten, bist auch diese Kundennähe, die wir so lieben einfach. Ne? Und jetzt musst du die Leute da rausreißen und sagen, sorry Leute, tschüss. Das hat mir echt voll leid getan. Weil die wollten dann alle noch ein Gruppenfoto machen. Das muss ja auch noch sein. Alle vor dem Plus Handwash, alle zusammen, Madness Banner geholt und wir müssen Fotos zusammen machen. Nochmal Handshake, nochmal dies, nochmal hier ein Autogramm. Das war am Ende so ein Stress gewesen, wo ich gedacht habe, boah, das hat mich so, das ist so unvollendet. Weißt du, wo du gehst und denkst, du hättest hier noch viel mehr machen können.
Ja, das stimmt. Vor allem, weil das alles so, also weiß nicht, die waren alle so dankbar. Also Das hat so Spaß gemacht dort, Weil es für die nicht selbstverständlich war. Stimmt. Und das haben die einem halt echt gezeigt. Also Das war wirklich, war echt.
Und das, die Verabschiedung war dann genauso wie die Ankunft?
Genau, das Taxi kam, wir sind in das Taxi eingestiegen, das Taxi fährt los und die stehen alle mit unserem Banner in der Hand, winkend. Also es war irgendwie so, weiß nicht, es war eine andere Welt.
Das war eine andere Welt, ja. Einmal Star und zurück. Es war, also war echt cool. Natürlich ist es toll, wie gesagt, ich kann es schon sehr wertschätzen. Es ist einfach weiterhin befremdlich für einen. Einfach, dass du sagst, du hast immer noch so ein bisschen die versteckte Kameravermutung und du sagst so, das ist doch alles fake. So, es ist keiner. Ich habe ja auch mit vielen Leuten drüber geredet, auch mit unseren Partnern drüben. Es ist wirklich so, dass die, wenn die Dinge lieben und zelebrieren, dann zeigen die das massiv, wenn auch auf eine bestimmte Art und Weise. Aber es ist nie so, dass der Japaner da sich hinstellen würde und sagen, ey komm, gib mir einen Fünfer und ich mache ein bisschen Show. So, ne? Null. Also dementsprechend ist das komplett echt, aber es ist einfach so, dass es für dich so unwirklich erscheint. Und wenn du dann eh noch so gepolt bist wie ich, der halt sich mit Komplimenten und Dank und sowas sehr schwer nur mit anfreunden kann, dann ist sowas einfach eine ganz komische Situation. Im Nachgang toll, ne? Ich hoffe, das kommt auch rüber, aber es war halt in dem Moment einfach so, wo du, selbst die Dolmetscherin hat im Auto gesessen und gesagt, was war das gerade?
Ja.
Das ist ja Wahnsinn. Ja, sie lieben, was du machst. Ich so, ja, ich habe das gemerkt, aber das ist krass. Sie so, das ist doch Wahnsinn, ja. Also die war völlig aus dem Häuschen gewesen. War ein toller Tag bis dahin, also blieb auch toll. Aber dann ging es erstmal anstrengend zurück.
Genau, also dann sind wir mit dem Taxi dorthin gebracht worden, haben uns dort von der Dolmetscherin verabschiedet.
Genau, die ist nach Hause
gefahren. Weil sie nach Hause gefahren ist. Und wir sind kurz zum Hotel zurück. Unsere Vertrieblerin dort drüben ist direkt zu dem Ort gefahren, wo wir uns abends getroffen haben, weil sie dort auch noch ein paar Vorbereitungen für das Event am nächsten Tag treffen musste. Und somit saßen wir auch nicht im gleichen Zugabteil. Also wir hatten beide getrennte Sitzplätze. Also im Zug, obwohl wir den gleichen Zug hatten, haben wir uns im Zug nicht gesehen. Mhm. Somit sind wir dann, also in Summe waren es ja wieder 1,5 Stunden zum Hotel zurück, hatten im Hotel 40 Minuten Zeit, bis es weiterging. Also sprich, umziehen und sowas. Und sind dann wieder 1,5 Stunden mit dem Zug nach Kasukabe gefahren. Mhm. Zu dem, also da ist der Autobahn, wo am nächsten Tag das Event war. Ihr werdet es euch schon denken, wir sind sprich abends diese 1,5 Stunden wieder zurückgefahren, haben im Hotel geschlafen, sind am nächsten Morgen in aller Herrgottsfrüh wieder diese 1,5 Stunden nach Kasukabe gefahren und dann abends wieder zurück. Total praktisch.
Ja.
Es ging leider nicht anders.
Also es wäre schon anders gegangen, aber man muss auch dazu sagen, da standen wir uns auch in Mini, also nicht viel, es war schon so die praktikabelste Lösung im Gesamtbild, auch gerade mit dem Freitagsevent, sonst hätte man nochmal ein Hotel wechseln müssen.
Ja, und man hätte immer zu den Events seine Koffer mitnehmen müssen oder am Bahnhof einschließen müssen und das war ewig schwierig. Ja. Deswegen haben wir gesagt, so ist es echt einfacher, da hast du dein Hotel für die Zeit, dein Gepäck ist dort, dann musst du halt einmal mehr fahren, weil wenn wir in Nagoya übernachtet hätten, dann hätten wir dort wieder zwischendrin zum Hotel die Koffer holen müssen und es wäre alles ewig blöd gewesen. Somit haben wir gesagt, so ist es schon besser.
Genau.
Und abends war ein Abendessen geplant, gemeinsam mit den Veranstaltern von dem nächsten Tag.
Mhm.
Ja. Spannender Abend. Ich war ja ein bisschen nervös. Zu Recht. Weil zum einen dieses japanische Essen, wir haben es bisher, hatten wir, glaube ich, noch nie dort mit anderen Leuten gemeinsam gegessen.
Mhm.
In Korea, letztes Jahr, haben wir das ja mehrmals gemacht.
Ja,
also da hatten wir, ich glaube, 4 verschiedene Termine, wo wir zum Abendessen eingeladen waren.
Mhm.
Und wir sind ja zum einen, was das Stäbchenessen angeht, mittlerweile, also wir verhungern nicht, aber es ist auch nicht so, dass es so 100%ig rund läuft.
Nicht immer, ja. Das ist tagesformabhängig.
Und die Japaner halt, oder generell die Asiaten vom Essensstil halt doch ein bisschen anders sind als wir. Und ja, also man will sich ja auch nicht blamieren. Das ist so, und man versteht sie nicht.
Ja, kamen ein paar Komponenten
also,
dazu.
Also wir wussten zumindest, wo es hingeht. Wir wussten, es ist so ein typisches japanisches Restaurant, wo es hier Hähnchen, Rind und so weiter gibt. Das war jetzt kein reines Sushi-Restaurant.
Was im Vorfeld aber von mir geklärt wurde.
Genau, also wir haben gesagt, das wollen wir nicht.
Das ist halt einfach nicht unser Thema. Ne? Und ich habe dann nur gesagt, ich will ja auch keinen verärgern. Ja, das hat ja nichts damit zu tun, dass ich jetzt im Vorfeld schon abklären will, was es zu essen gibt, sondern ich habe dann unserer Partnerin geschrieben, nur, ich möchte es nicht unhöflich erscheinen, aber nur das Thema Fisch, Seafood ist halt nicht unsere Welt. In der letzten Not, also wir essen ja auch mal einen Lachs und sowas, ne, aber es ist halt nicht unsere Prio. Und weißt du, wenn du dann halt wirklich auch noch explizit am Ende denkst, als Gastgeber, hey, lass uns ein Sushi-Restaurant gehen, so richtig typisch japanisch, und wir sitzen dann denkst so, boah, würde ich in Deutschland nie hingehen und nee, und wird dann nicht so unhöflich sein, dann habe ich da, bevor das für irgendjemand unangenehm wird, kläre ich vorher die Front und sage halt, was eher unser Thema ist. Und danach wurde auch das Restaurant ausgewählt. Ja, fand ich aber unterm Strich auch fair, weil, wie gesagt, das geht ja gar nicht um uns primär, sondern es geht mir darum, dass ich glaube, als Gastgeber kann man da auch sein Gesicht verlieren bei sowas.
Ja.
Und das wollte ich ja meinen.
Es war unglaublich praktisch, weil es war direkt neben dem Bahnhof, was für uns super gut war, weil wir ja natürlich auch diese 1,5 Stunden wieder zurückfahren mussten und in Japan fahren die Züge halt auch nur bis um 12:30. Sprich, wir hatten das Ziel, definitiv um 10 Uhr den Zug zu nehmen, dass wir, weil wir ja auch am nächsten Morgen um 5:30 wieder zurückfahren mussten. Somit war das Ziel, dass es nicht die ganze Nacht geht, sondern dass wir haben vorher das kommuniziert, dass wir um 10 gehen müssen, auch wenn der Abend noch nicht beendet ist. Ja. Und dann waren wir in so einer Gasse, es war so ein bisschen wie Sachsenhausen,
in Frankfurt, ja.
Kleines Gässchen. Und dann ging es in den Keller, glaube ich,
ja,
oder?
Ja.
Ja, und da kamen wir da unten die Tür rein, Schuhe ausziehen. Da hat schon, oje, jetzt geht's los.
Jetzt wird's japanisch.
Und da waren, das war total cool, wie so Mini-Schließfächer, wo deine Schuhe reingepasst haben. Und dann hast du so ein Kärtchen rausgenommen, wo eine Nummer drauf stand, das hast du dann mitgenommen. Also wirklich so eine schöne Schließfachanlage für deine Schuhe.
Ja, genau. Aber halt schon auch rustikal, ne? Also es war jetzt nicht so wie so ein High-End-Digital-Schließfach im Bahnhof, sondern es war eher so ein bisschen, ja.
Nee, elektrisch war da nichts.
Ja, also rustikal. Aber ja, cool, hat ja auch gepasst. Also so ein modernes Ding hätte da überhaupt nicht reingepasst in das Ambiente. Ja.
Gut, dass wir gute Socken anhatten, weil darauf vorbereitet waren wir nicht. Und dann sind wir zu unserem Tisch gebracht worden. Ja. Und da siehst du dann,
das sind wie Kabinen.
Sitzkissen auf dem Boden.
Also das sind wie Kabinen, muss man sagen. Die sind vorne mit Vorhängen zu.
Vorhängen oder sogar eine Tür, glaube ich. Ich glaube, es war eine Schiebetür.
Kann auch eine Schiebetür gewesen sein, ja. Ja, stimmt, könnte sein, Schiebetüren, ja. Ja, genau. Mhm.
Ja, und dann bist du quasi in deine eigene Kabine gekommen, wo du erstmal optisch auf dem Boden gesessen
auf bist, so Holzbohlen hast. Quasi, so.
Und genau, mit so einem Tisch davor. Und dachte schon, ach du Scheiße. Am Ende sah so ein bisschen aus wie Krabbelgruppe. Also saßen ja schon 10 Japaner auf dem Boden, die zu uns gehört haben. Also die waren schon dort. Wir sind dann noch dazugekommen. Die haben sich dann alle hochgequält, um uns guten Tag zu sagen. Ja. Am Ende vom Lied kam zumindest raus, also man sitzt nicht direkt auf dem Boden, sondern es gibt unter dem Tisch noch eine Aussparung. Also man muss sich zwar wirklich auf den Boden hinknien, bis man da mal reinkommt, aber man sitzt quasi schon normal am Tisch. Nur halt eine Ebene tiefer.
Und du krabbelst halt quasi über die Leute drüber, ne? Also wenn die heben sich kurz hoch, dann läufst du über ihr Kissen mit deinen Füßen, darum hast du aber auch keine Schuhe an, dann wird es auch wieder ein Schuh
ja,
draus,
so, buchstäblich. Ja, so ein gemütliches auf der Couch gemeinsam sitzen, genau, irgendwie.
Ja. Das war echt, und alles mit schon sehr eng, ne? Alles laut.
Ja, und warm wie sonst was.
Ja, warm wie die Sau da drin, ne? Und jo, und der Tisch knallevoll mit allem wirklich, mit Tellern und Gedöns und jo, und dann ging es Getränke bestellen los. Und das war auch ein sehr spezielles Restaurant irgendwie, weil die hatten nur so, also ich habe ja kein Problem, da abends mal mit Leuten einen zu heben irgendwie, aber das war nicht so einfach. Weil, also klar, es gab Bier, ne, ist jetzt nicht Yvonne's Welt. Und dann gab es zwar gefühlt 100 Mischgetränke, aber.
Ja, ich habe mich am Highball festgehalten.
Aber die meisten waren so, also entweder konnte sie keiner erklären, weil es gab keine englische Karte.
Ja, nicht. Und die Bilder waren einfach nur.
Bundesgetränk,
ja, du hast überhaupt nicht an, oh Gott.
Und natürlich ein paar, wusstest hier Highball und sowas, hast du gekannt?
Ja, aber ne? Highball gab es in 20 Variationen.
Ja, ich wusste,
also Highball ist ja eigentlich Wasser und Whisky, würde ich mal sagen.
Glaube, ja.
Mit so ein paar Geschmacksrichtungen. Ich habe dann halt einfach auf irgendeine Farbe gedrückt. Also
das war echt schwierig, ja. Und dann hast du dann gefragt, was ist das, sonst konntest du dir nicht erklären. Hast du dann ging es nämlich los. Dann dachte ich, naja gut, komm, hast du ja Google Lens?
Nicht.
Wir waren im Keller kein Internet.
Und ich dachte in dem Moment, es waren ja irgendwie 20 Leute dort, die durcheinander japanisch geredet haben und wir hatten kein Internet. Wir hatten keinen Übersetzer, der funktioniert hat und ich saß Gott sei Dank in der Ecke und habe mir nur gedacht, oh nein, wie kriegen wir diesen Abend rum? Es war eh schon laut, du hast kaum was verstanden. Die alle hatten gefühlt, manche auch schon einen im Tee. Alle haben gelacht. Ich hatte das Gefühl, jeder hat über uns geredet. Es war total lustig.
Ja, klar.
Aber mega, man hat es nicht kapiert. Also es war, es weiß nicht, ich habe irgendwann aus Verzweiflung nur noch gelacht. Also es war, ja. Aber
das Geile war halt echt, dass du dann da sitzt und denkst so, okay, ja, okay, Dolmetscherprogramm, Handy aufgemacht, kein Netz. Und ich so, fuck. Sag ich, Yvonne, wir haben kein Netz. Sag ich, was machen wir denn jetzt? Also ich meine, es ist ja auch scheiße, wenn du dich nicht an die Kommunikation beteiligen kannst, auch wenn es so ohnehin schwierig ist. Denkst du, oh scheiße, was machst du denn jetzt? Ja, und dann habe ich dann irgendwann, und der Kumiko, so haben wir schon gesagt, heißt ja unsere Partnerin drüben, habe ich gesagt, hier Kumiko, neben der habe ich ja gesessen. Also ich kann das Dolmetscherprogramm nicht benutzen, mein Handynetz geht nicht. Die hatten wohl ein Netz, warum auch immer.
Also du hast es dann über ihren Übersetzer ihr gesagt, weil sie kann ja auch
kein Englisch. Ja, genau, sie kann auch kein Englisch. Ja, ich habe es dann in ihr Handy reingesprochen oder gesagt, die nutzen sehr viel ChatGPT zum Übersetzen. Ich habe es dann oft über Google Lens oder halt einen Translator halt gemacht. Und naja, wie auch immer. Und dann ging es hin und her. Irgendwann dachte ich so, warte mal, die haben doch auch überall Wi-Fi-Spots. Es gab einen, aber da hast du ein Passwort gebraucht. Also habe ich gesagt, könnt ihr die Bedienung fragen, ob es hier ein Public Wi-Fi gibt? Ja, gibt's. Das ist der Code, tralala. Da haben wir einen Code auf den Tisch gekriegt und dann habe ich mich mit dem Restaurant Wi-Fi verbunden und wir waren wieder, konnten wieder am Leben teilnehmen.
Oh, Gott sei Dank.
Das war echt krass. Und dann haben wir mehr oder weniger Gespräche geführt, wie du schon gesagt hast, ne? Es war halt sehr chaotisch, weil jeder was wollte. Also es waren ja Leute von Viel Wild da, es war der Gonoi, der den YouTube-Kanal hat, war da, es war KJS mit dabei, es waren mehrere Leute vom Autobugs da und ich weiß nicht, wer das noch alles war.
Ja, die da hinter uns gesessen haben, die auch dazu gehört haben, teilweise weiß ich gar nicht, wer das war. Die hat man zwar am nächsten Tag dann auch wieder gesehen auf dem Event, aber so richtig gecheckt habe ich so nicht richtig, alles.
Alle waren es nicht ganz klar und da das ja auch am Anfang nicht auf Englisch lief, war die Vorstellung auch schwierig. Bei den Viel Wild-Leuten hast du es am T-Shirt erkannt. Klar, YouTuber kenne ich, den vom Autobugs kenne ich, die Vertriebler kenne ich. Ja, und dann hört es aber auf. Egal. Na, so, und dann hat jeder durcheinander, von jeder Ecke und dann immer Prost und neu anstoßen und dann kam das Essen. So, und dann haben die dann angefangen mit uns zu kommunizieren und irgendwann denke ich so, boah, ich verstehe es nicht, was die von mir wollen. Und dann habe ich gesagt, zeig mal, du guckst das Handy an, übersetzt und denkst so, teilweise kamen da Sachen raus, die auch entweder böse oder völlig falsch waren. Und dann denkst du so, Leute, das ist scheiße. Ja, und dann irgendwann kam ich auf die Idee, das kann vielleicht daran liegen, dass Japanisch auf Deutsch übersetzen, was sie ja gemacht haben.
Das klappt nicht.
Das nicht gut funktioniert. Und dann habe ich gesagt, bitte probiert mal eins, stellt mal Japanisch auf Englisch um. Ich kann ja jedes Wort verstehen, also stellt mal auf Englisch um. Und siehe da, Japanisch-Englisch funktioniert wesentlich besser. Und dementsprechend haben wir ab dann quasi Japanisch-Englisch, Englisch-Japanisch kommuniziert über die Dolmetscherprogramme und siehe da, man konnte dann tatsächlich sowas wie eine Konversation führen.
Das stimmt.
Ja, und dann.
Was an dem Abend so ein bisschen komisch war, war, das in dem Essen ist dort anders als bei uns. Also ich will ja nicht sagen, dass ich hungrig da rausgegangen bin, aber eigentlich schon.
Ja.
Also das war so, also das ging los mit, oh, ich dachte, toll, da sind so Heizplatten auf dem Tisch und also so wie wir das vom Korean Barbecue kannten, aber da sind dann so Kochtöpfe draufgekommen und da drin hat eh was geköchelt und dann gab es ein bisschen Fleisch und Reis und sowas und das war sehr lecker, aber wenig. Also es gab nur so ein Happen halt für jeden, sage ich mal. Ja. Dann kam das nächste, das war dann, weiß ich auch nicht, irgendwie so eine japanische Teigtasche und sowas, hast du eine von gekriegt. Danach kam ein Stückchen Lachs auf einem Reis, hast du gegessen und dann kam eine Dreiviertelstunde gar nichts.
Und dann kam
ein Stückchen Nachtisch, auch nur so ein Stückchen für jeden. Und das war's.
Ja.
Also, wo ich dann dachte, also das war so, also klar, dieses gesellige Japanische ist es auch so, bis die mal was gegessen haben, da war das schon fast kalt. Mhm. Also manchmal dachte ich mir dann, kann ich das noch essen? Will's kein anderer?
Ja.
Weil die irgendwie auch nur gequatscht haben und getrunken haben und das Essen so totale Nebensache war.
Stimmt, ja.
Es war irgendwie komisch. Also ja, ich weiß so nicht, das war anders als bei uns.
Ja, und es war definitiv auch, wie du schon sagst, das Korean Barbecue ist ja ganz anders. Ne?
Ja.
Aber ich glaube trotzdem, dass es am Ende an den Leuten liegt, die am Tisch sitzen.
Ja,
weil du musst es einfach nachbestellen.
Ja.
So wie beim Korean Barbecue auch, wo du sagst, hey, gib nochmal eine Runde Fleisch, ich bestelle mal dies, das, der Ananas. Ne? Wenn da nichts kommt, weil die halt alle am Quatschen waren und vielleicht auch nicht diese Gastfreundschaft in dem Sinn haben, dass sie sagen, was ist denn mit euch, möchtet ihr was, es gibt noch dies oder das, da hat ja gar keiner gefragt, das kam ja einfach.
Nee, also die haben uns schon das Essen für uns verteilt, weil wir ja nicht so wussten, wie man sich das da nimmt und sowas, also die haben schon unseren Teller genommen, haben uns da was drauf gemacht, also zumindest die Kumiko hat es gemacht oder auch die Viel Wild-Leute, die waren da auch recht
hilfsbereit, ja.
Aber ja, also zugenommen haben wir an dem Abend nicht, außer vielleicht durch den Whisky.
Ja, das stimmt. Also das war, aber ich meine, war echt cool. Also in Summe auch das, einfach ein Erlebnis, ne?
Total. Also es war irgendwie so, man hatte halt mal so dieses Typische von der Ja, von Japanern selbst ewig kennengelernt. Genau. Das war doch anders. Also wir sind ja auch sehr viel lokal dort essen gegangen, um das alles zu erleben. Aber das war nochmal was anderes, ja, weil das so mittendrin, also wir waren quasi in der Familie aufgenommen, ja, sozusagen.
Ja, genau. Nee, war also wirklich auch ein toller Abend. Natürlich waren wir irgendwann auch platt. Das Schwierige war, wo dann so der Flow drin war, auch mit der Übersetzung und sowas, dann hast du auf die Uhr geguckt und so, wir müssen 10 Minuten weg. Ja, und irgendwann musst du dann den Cut machen, weil du kommst nicht mehr zurück. Also es ist, ich meine, das ist so weit, da kostet ein Taxi 200 Euro.
Das reicht wahrscheinlich nicht.
Also das geht nicht. Also für jemanden, dem Geld egal ist, geht es sicherlich, aber so weit ist es hier leider nicht. Dementsprechend musst du mir den Zug nehmen. So, und dann hast du aber da einen Flow drin und merkst dann, Leute, es tut mir wirklich leid, ich möchte nicht unhöflich sein, aber wir müssen gehen. Und im Nachhinein haben wir erfahren, dass die danach auch nicht mehr lange gemacht haben. Das war aber nicht so ganz klar. Ja, und dann stehst du irgendwann auf und sagst, Leute, es ist jetzt kurz vor 10, um 10 Uhr kommt der Zug, es tut mir wirklich leid. Dann sind alle mit aufgestanden, alle zu diesem Schuhbereich hin. Ein paar haben uns noch bis zum Bahnhof, glaube ich, gebracht.
Ja, zwei, ne? Stück haben uns bis zum Bahnhof gebracht. Genau. Der Genoi und der Fiewill-Typ.
Ah, stimmt, ja. Genau, ja. Die haben uns noch bis zum Bahnhof mit begleitet eben, ne? Und dann sind wir nach Hause gefahren für eine kurze Nacht.
Ja, also ich glaube, wir waren dann um 12 im Hotel. Mhm. Und am nächsten Tag hatten wir tatsächlich doch noch ein schnelles Frühstück.
Stimmt,
im Hotel, ja. Das ging noch. Und dann sind wir wieder diese 1,5 Stunden zurück und waren dann irgendwann um 9:30, glaube ich, beim Event, was um 10 losging. Also wir sind am Bahnhof dort abgeholt worden, wieder von jemand, der abends auch dabei war.
Mhm, im Auto dann, ja, genau.
Genau.
Und hatten Fluffy dabei, XL-Fluffy.
Ach stimmt, genau.
Wir haben ja echt morgens überlegt, weil wir wussten ja nicht, wie wir den verpacken sollen. Und der ist ja groß. Also er ist ja so groß wie der Oberkörper eines Menschen. So, jeder kennt der Fluffy, der ist ja leider halbseitig amputiert. Der hat ja keinen Unterkörper. Dementsprechend Fluffy McFarber gibt es nur als Oberkörper, aber der ist quasi so groß wie von einem kleineren Menschen. Aber ist schon groß. So, ja. Und hat einen Ausladen.
Passt genau in einen Koffer rein.
So, und den hatten wir halt dabei. Und das war mein Gastgeschenk oder unser Gastgeschenk an die Kumiko, weil wir gesagt haben, wir wollen irgendwas Besonderes mitbringen und, ne?
Also ich hätte den, also mein Plan war ja, ich nehme den wie so ein Kind auf den Arm und nehme den mit. Und laufe dort so zur Kumiko rein. Und wir begrüßen sie quasi mit Fluffy im Arm. Tommy wollte, dass sie ihn auspackt.
Genau. Also ich fand, das ist ja bei Geschenken so, wenn du vorher schon siehst, was du kriegst, finde ich doof. So, also habe ich gesagt, komm, irgendwie verpacken. Da haben wir einen großen Karton gehabt und haben dann die Wunder dann Deckel drauf gebastelt irgendwie, ne? Nee, eine Haube oben drüber, dass man es nicht sieht.
Ja, weil der halt nicht genau gepasst hat. Also der Koffer hat rausgeguckt, glaube ich.
Richtig, ja. Und dann sind wir mit Fluffy quasi und unserem ganzen Gelärsch, was wir dabei hatten, sind wir dann in die Bahn morgens rein, die natürlich ziemlich voll war und hatten dann immer irgendwie vor uns, neben uns, über uns Fluffy
irgendwie. Es war zum Glück Sonntag, also es ging halt
nichts, aber es war schon voll. Also, ne, und jo, da sind wir mit dem dann dahin gefahren. Und das war dann die erste Amtshandlung am Treffen, dass Fluffy ausgepackt wurde und er war ab diesem Punkt eigentlich der Star des Tages. Also ich glaube, es gab vor Ort niemanden auf der gesamten Veranstaltung, der kein Bild von und oder mit ihm gemacht hat.
Hast du eigentlich mal ein Foto bekommen, weil die wollten den noch in dem Autobox lassen?
Ja, habe ich irgendwo mal letztens gesehen. Der steht, glaube ich, auf dem Madness-Regal oben drauf.
Ah, okay.
Ja.
Also, die Kumiko hat gesagt, sie nimmt den nicht mit. Sie musste ja mit dem Zug wieder zurückfahren.
Ja, war ja auch praktikabel, ja, am Ende, weil was bringt es, wenn der bei ihr in der Wohnung daheim steht, ja, wo die meisten Japaner eh keinen Platz haben. Und der ist jetzt bei unserem Autobox drüben geblieben und ist jetzt das Maskottchen im Laden und ist quasi jetzt der Pilgerort für Madness-Fans, dass dort dann der lebensgroße Fluffy sitzt. Das war dann das End vom Lied. Aber wir haben den dann schön drapiert draußen. Die hatten ja alles schön aufgebaut. Ne? Wir hatten ja das Co-Veranstaltung mit Fiewill zusammen. Die haben auch einen eigenen Stand gehabt und eben ein sehr großer Bereich für Microfiber Madness eben. Und natürlich, klar, und das ging halt direkt morgens los. Ne? Hingekommen, ja, Thomas, wir müssen auf jeden Fall für die Vitria-Vorstellung heute noch ein Instagram-Video machen.
Kannst du das jetzt machen?
Genau, können wir das jetzt gleich machen? Ich so, ja, klar, logisch, machen wir. Ja, und dann gab es halt ein Instagram-Video dazu erstmal, damit die das an dem Tag vorstellen konnten. Und dann.
So ging es den ganzen Tag weiter.
Und so ging es den ganzen Tag weiter. Also, es war echt von A bis Z wieder. Also, man muss immer sagen, das Event ist auch beim letzten Mal relativ chaotisch.
Ja, relativ ist gut.
Ziemlich.
Ist chaotisch.
Einfach, weil da so viel passiert. Bei dem Plus Handwash war das ja so.
Es war alles so strukturiert
irgendwie. War das strukturiert. Es war nur für uns. Leute waren wegen uns da. Fertig. So, der Autobox ist riesengroß. Das ist ein riesen ATU und drin mit Werkstatt und allem Schnick und Schnack. Haben wir schon mal drüber erzählt. Da waren wir ja schon mal zum Event letztes Jahr, also vorletztes Jahr. Und da ist halt Dauerbetrieb. Das ist ein Parkplatz, der ist so groß wie von einem Rewe, ne, in Deutschland. Und der Parkplatz ist eigentlich immer voll. Ja, das heißt, da ist ein Kommen und Gehen, Leute laufen rein, überall sind Durchsagen, was weiß ich, keine Ahnung. Also das ist halt wirklich Vollgas. Ja, auch an einem Sonntag. Ja, es ist nicht so, dass da halt Betriebsruhe ist, sondern das Gegenteil. Da ist halt gerade, die Leute haben Zeit und dann wird dann halt da zum Shoppen gefahren oder halt Auto reparieren oder was weiß ich. Also da ist immer Achterbahn auf dem Gelände. Dann ist nebendran eine befahrene Bundesstraße, wo wirklich dauerhaft Verkehr ist. Es ist auch nicht gerade förderlich für Vorträge und Video und tralala. Es ist alles ein bisschen komplexer und ein bisschen stressiger einfach alles. Aber machbar. Alle haben es trotzdem gut hingekriegt, auch wenn ich immer wieder mal gedacht hätte, wenn ich es gemacht hätte, wäre es anders gewesen.
Ja, das ging so den ganzen Tag durch, dieser Gedanke, glaube ich. Aber ja, also vor allem die Übersetzerin war ja immer an unserer Seite quasi. Und manchmal hat es vergessen, da stand sie da und dann, hallo.
Entschuldigung. Das war ja alles charmant.
Ja, das ist ja dort auch eigentlich schon fast, dadurch, dass wir das zweite Mal dort waren, kannten wir halt einige Gesichter. Ja. Es war schon so sehr familiär, nenne ich es mal. Es war jetzt, also ich will nicht sagen, dass es nicht professionell war, aber es war mehr familiär als professionell.
Ja, stimmt. Und das ist halt so lustige Anekdoten, einfach, wie du gerade sagst, du stehst halt da und Japaner stehen vor dir, labern nicht voll. Und die Dolmetscherin steht neben dir und du denkst immer so, hallo, ja, möchtest du übersetzen? Und dann, oh mein Gott, Entschuldigung, ja. Und da war sie gerade irgendwie, was weiß ich, sie hat gedacht, ja, der versteht ja Japanisch. Nee, tut er nicht. Aber die ist auch toll. Also muss man wirklich sagen, die ist toll, aber die ist halt anders. Die ist halt anders als die vorherige.
Ja, die ist
vorherige.
Auch eher familiär als professionell,
genau,
würde ich sagen.
Aber auch eine Lebenskünstlerin, die in der gesamten Welt schon war. Was hat die gesagt, was die alleine gemacht hat? Diese Reise durch den Iran oder
ja,
so?
Ja, ich weiß auch nicht. Sie war schon in vielen Stellen.
Völlig abgefahrene Länder, wo jeder normal denkende Mensch sagen würde, überlege ich mir zweimal. Hat sie sich gesagt, nö, da gehe ich jetzt mal allein hin, mach mal.
Ja, und auch Europatour und so hat sie schon gemacht. Ja.
Sie war schon überall und weiß ja geil, was sie also schon gemacht hat. Aber die, wie du schon gesagt hast, die halt eigentlich war die wie festgekettet an uns. Ja, auch krass, muss man sagen, die war genauso lang an dem Tag beschäftigt wie wir. Mhm. Und es war ein langer Tag.
Also letztes Jahr ist die ja mit uns auch noch, also letztes Jahr hat uns ja, glaube ich, keiner zugetraut, dass wir das mit dem Zug alleine schaffen. Mhm. Und da hat sie uns ja quasi fast am Hotel abgeholt und ist mit uns zusammen dorthin.
Genau.
Ich muss aber auch sagen, ich hätte es damals schon besser gekonnt als sie, glaube ich. Also so von der, sie fährt auch nicht so auf Zug, glaube ich. Mhm. Und diesmal sind wir ja komplett allein und haben uns dort mit ihr getroffen.
Ja, richtig. Also auch die hat einen guten Job gemacht. Dann habe ich wieder die Fahrzeugbewertung gemacht, die diesmal extrem anspruchsvoll war, weil das Niveau noch mal höher war.
Aber diesmal waren zumindest die Autos limitiert. Gell? Letztes Mal hatten wir irgendwie 30 oder sowas. Diesmal waren es 10.
10 oder 12, glaube ich, irgendwie. Genau. Ne? Also sie haben es limitiert. First come, first serve, wer sich beworben hat, wurde aufgenommen. Alle anderen halt nicht mehr. Aber es war ultra schwierig. Also es war wirklich, ich glaube, es waren ein oder zwei Autos dabei, wo du dich wieder gefragt hast, was dachtest du, was wir jetzt hier bewerten, die wirklich im schlechten Zustand waren, gerade Lack, katastrophal. Aber alle anderen waren so, egal welche Farbe, und die haben ja oft Uni schwarz. Ja, und ich habe dann wieder eine Scan-Grip-Lampe gekriegt zum Ableuchten. Und du stehst da und denkst so, ey, es tut mir echt leid, ich kann ihnen nur volle Punktzahl geben. Nächstes Auto, volle Punktzahl. Nächstes Auto, volle Punktzahl. Und dann fängst du dann wieder an, so Erbsenzähler zu machen, was ich eigentlich gar nicht will, weil ich die alle wertschätze, die sich so eine Mühe machen. Und ich es toll finde, Autos auf so einem Niveau zu halten. Ah, das war echt schwer.
Ja, es war ja vielleicht auch zum Schluss ein bisschen, ich will nicht sagen unfair, aber es war so traurig irgendwie, weil eigentlich war der 1 bis 3, ja, manchmal war es echt schwer. Dann waren es teilweise ziemliche Neuwagen dabei und dann musstest du die bewerten und dann weißt du nicht, was ist überhaupt die Leistung desjenigen, der das Auto hat, weißt du, weil es schon fast ein Neuwagen ist. Ah, es war, wenn wir sowas mal wieder machen, müssen wir da vielleicht das in zwei Kategorien einteilen oder sowas.
Altersgruppen
oder sowas, weil das war irgendwie für einen, da war einer dabei, der war irgendwie 10 Jahre alt und der sah fast genauso gut aus wie so ein Neuwagen, aber anhand von unserem Bewertungssystem war das nicht so, also ist das nicht so ganz berücksichtigt worden. Also es war vielleicht nicht so ganz einfach und vielleicht, ich will nicht sagen, dass sich da jemand auf die Füße getreten gefühlt hat, aber die haben schon relativ viel dann auch nachgefragt, warum und weshalb. Und so ganz, du hast immer nur gesagt, ja, so genau beantworten kann ich das nicht. Also es war schwierig, ja.
Ja, es war nicht so einfach. Also, aber unterm Strich glaube ich auch da wieder dabei sein ist alles für viele. Und es sind auch alle mit einem Preis nach Hause gegangen. Ja, also jeder Teilnehmer hat ja was gekriegt und die ersten drei sind wirklich wieder satt bedacht worden mit Geschenken.
Viel mehr, als es da bei uns so gibt, wenn sowas gemacht wird.
Also sind die Japaner irre großzügig bei sowas, muss man auch sagen. Also ich glaube, es darf sich am Ende keiner richtig beschweren und hat sich auch keiner beschwert. Aber es ist halt immer schwierig. Es ist
ja, ich glaube, die würden sich aber auch nicht beschweren. Nee. Das ist ja das Schwierige daran, dass sie sich halt vielleicht trotzdem unwohl oder nicht gut gefühlt haben. Die würden das aber halt nie sagen. Ja. Und das ist natürlich auch schwierig. Es wäre mir lieber, wenn die sagen würden, dass es nicht passt.
Ja. Aber ist, wie es ist. Also ich glaube, am Ende des Tages war es wirklich so, dass überall der Tenor war, bitte kommt zurück, also wieder.
Ja, der Waschkurs, du hast ja dann dort auch noch so einen Waschkurs gegeben, wie am Tag davor.
Wo ich den Bentley gewaschen habe.
Genau, also der Tag davor, der Waschkurs war definitiv besser. Ja. Also das dort war sehr, sehr chaotisch. Also ich weiß auch nicht, ob da wirklich jemand was gelernt hat, weil es war ein bisschen schwierig. Die Autos waren laut, man hat nicht viel verstanden, dann die Absprachen waren nicht so gut, also
ja.
Es war trotzdem nett und ich finde es krass, dass du das so durchgezogen hast. Also das, ja, ich hätte irgendwann zwischendurch, glaube ich, das Handtuch geschmissen. Aber in Summe war es, glaube ich, so ein paar waren wirklich krass dabei und haben aufgepasst und es ist auch ein Video gemacht worden. Und also ich glaube, es war in Summe schon gut. Aber es wäre wahrscheinlich noch ein bisschen verbesserungswürdig von den äußeren Umständen gewesen.
Ja, ich meine, für vieles können die nichts. Ich meine, der Autobahn ist nun mal da, wo er ist. Und es ist einfach auch der wichtigste Partner drüben für uns und auch natürlich für unsere Japaner. Und ist so der Wallfahrtsort schon geworden für Madness, muss man sagen. Und dementsprechend ist es halt, wie es ist. Man muss halt auch mit den Umständen klarkommen. Was halt das Ganze nicht vereinfacht hat, ist, dass es halt eine YouTube-Aufnahme gab. Das heißt, ich hatte auch ein Funkmikrofon anstecken, wo ich quasi auf Englisch dann erklärt habe, dann hat die Dolmetscherin mit Mikrofon, mit Megafon, nicht Mikrofon, ja, sondern mit Megafon, weil es so laut war. Ich habe gesagt, ich brauche was. Das ist halt auch nicht richtig gemacht worden. Ich habe gesagt, Leute, ich hätte eine Lautsprechanlage hingestellt. Ja, einfach ein richtiges Mikrofon, wo richtig laut was rüberkommt. Nein, wurde halt nicht gemacht. Ich weiß nicht, welche Gründe, ob es einfach technisch nicht ging oder was auch immer. Fakt war, sie musste mit einem Megafon dann mich übersetzen. So, das heißt, ich habe auf Englisch geredet, was ohnehin schon in der Lautstärke kaum gehört wurde aufgrund der Umstände. Dann hat sie das auf Japanisch übersetzt, wo du dann wieder nicht weißt, war das alles so? Ja, und so ein
Megafon
so?
Versteht man auch nicht so gut einfach.
Genau, also, Megafon ist manchmal auch ein bisschen schwierig. Ah, das war alles so ein bisschen, ja. Ja. Also es ist, wie es ist. Ich habe mein Thema durchgezogen und es waren dann immer so Pausen dazwischen, wo dann zum Glück, das muss man schon fairerweise sagen, das war dann besser als beim Handwash, dass dort mir halt gerade die Vivil-Leute unheimlich viel Arbeit abgenommen haben. Wenn ich diesen riesen Bentley, das war ja so ein Bentley-SUV, das war ja ein Schiff wie eine G-Klasse, wenn ich den hätte allein waschen müssen, da wäre ich heute noch in Japan. Die haben dann irgendwann gesagt, hier, Felgen, macht ihr das? Ja, dann haben die Felgen gemacht, dann war eine Pause. So, das hat aber ein bisschen den Flow natürlich gestört.
Ja, richtig. Also es war nicht so, der Flow war nicht so da.
Aber ja, es war halt auch nicht anders. Also im Endeffekt haben wir das Beste draus gemacht.
Ja, ich denke auch.
Und ich glaube, im Nachgang ist das, was über das YouTube-Video jetzt gekommen ist, sinnvoller dann als das, was vor Ort gelaufen ist.
Ja.
Das ist halt so.
Genau, und da hast du noch so ein paar andere Interviews gegeben. Wenn ich kam irgendwo jemand, können wir machen.
Genau, stimmt. Ich habe noch für den Tailback-YouTube-Kanal auch noch ein Interview gemacht. Das ist zumindest ziemlich cool, weil der halt super Englisch kann.
Stimmt, er war letztes Jahr schon als Übersetzer dabei.
Ja, das war auch letztes Jahr unser Fahrer dem hat auch dieser Bentley gehört.
Ja.
Und mit dem sind wir zu dem Treffen gefahren, zu dem Daikoku vorletztes Jahr. Und der kann super Englisch. Also mit dem kannst du dich echt gut unterhalten. Das war auch ganz cool. Und dann, was war noch? Ah ja, viele Autogramme, wie immer.
Ja.
Viele Fotos, bitte Fluffy und du ihr müsst aufs Bild. Ja, okay, alles klar.
Und dann sind wir auch oben noch mal ein bisschen rumgelaufen, also in der Autopflege-Ecke, also im Laden selbst, haben uns die Madness-Sachen angeguckt. Und auf einmal kam so ein Schrei aus der Ecke, ne?
Ach ja, die Frau.
Die Frau. Da war letztes Jahr schon eine dabei, die so ein totaler Fan von uns ist und uns ständig gedrückt hat letztes Jahr.
Was für Japaner
total ungewöhnlich ist, weil da kriegst du ja meistens noch nicht mal eine Hand.
Mhm.
Und auf einmal kam eine Frau um die Ecke und fällt mir um den Hals. Ich dachte, oh Gott, was denn jetzt? Ich wusste ja sofort, wer es ist eigentlich.
Ja. Und sie hat dann immer zu mir, ist es okay? Ich so, natürlich ist es okay. Du kannst sie drücken. Ist alles in Ordnung. Ist kein Problem. Ja, oh, und Gott. Hat sie auch die Wollebär gefragt, ist es okay, wenn sie mich umarmt? Ja, mach, ist alles okay.
Oh Mann, die ist so durch.
Die ist echt fertig. Das ist wirklich, aber geil halt wieder. Ne? Das ist halt wirklich, Das sind halt genau diese Erlebnisse, die zwar irgendwie für den Moment befremdlich sind oder kurios erscheinen, aber die es halt so cool machen im Nachgang, dass du sagst, du machst A, irgendwas ganz gut, ja?
Ja.
Das ist ja Fakt, weil sonst würden die Leute sowas nicht so lieben. Und es ist mir 10-mal lieber, wenn Leute so sind, als einfach nüchtern sagen, ja, du hast halt ein gutes Produkt. So, gibt's ja auch, ja, dass du sagst, ja, ist eine geile Marke, ich verwende gern, was weiß ich, Sonax. So, ich glaube jetzt nicht, dass, wenn jetzt irgendjemand von Sonax, außer der Christoph vielleicht, mit seiner weiblichen Fanbase, aber ansonsten einer von denen auf irgendein Event kommt, die Leute sagen, oh, kann ich mich mit dir umarmend fotografieren lassen oder sowas. Das wird dann nicht passieren. Schmälert nicht die Marke, ja, weil die Leute finden es ja trotzdem toll, aber es ist eine andere Ebene einfach. Und das ist aber auch dieses Enthusiastending, was wir einfach bedienen, überall auf der Welt, was einfach den Unterschied macht. Und das ist halt schon geil. Ja, wenn du das dann siehst, mit was für einer Passion die Leute die Produkte verwenden und diese Marke feiern von uns, das ist ja eigentlich das Geilste überhaupt.
Ja, das stimmt. Das ist auch für uns was an diesem Japan-Trip so krass in Erinnerung bleibt. Also das ist einfach, ja, es ist familiär, weiß ich nicht. Das ist irgendwie so nett.
Und es ist das Ding, was ich auch letztens gesagt habe, wo ich diesen Podcast höre, immer wieder mal mit dem Moor-Gründer und mit dem Bitpanda-Gründer. Das ist auch so ein Thema, was die auch letztens in einem Podcast gesagt haben, wo es darum ging, die machen ja auch viel so Laberababer von wegen, was du selbstständig machen und finde was, wo du gut drin bist und bla bla. Das sind manchmal auch so ein bisschen platte Sachen, weil in der Realität ist dann doch nicht so einfach. Aber es sind trotzdem immer spannende Inhalte. Und die haben auch ein Thema gehabt, wo die genau darüber geredet haben, dass es am Ende gar nicht darum geht, natürlich wollen wir alle Geld verdienen. Wir wollen alle streben nach Reichtum, wie auch immer. Ja, aber wenn du ein Produkt hast, wo die Leute sagen, es ist so geil, was du machst, ich feiere das, was du machst, ist das 10-mal geiler, als zu sagen, ich habe noch 10 Euro mehr dran verdient.
So. Ja, auf jeden Fall. Also für uns zumindest. Es gibt andere, die denken das nicht so, aber ja.
Ja, klar. Aber das war auch da der Tenor in diesem Podcast. Da habe ich mich so wiedergefunden, wo ich gesagt habe, ja, natürlich ist das Monetäre wichtig. Wir wären ja alle Idioten, wenn wir nicht wirtschaftlich denken würden und das nicht auch toll finden würden, wenn wir gutes Geld verdienen. Das wäre Hanebüchen. Aber wenn du in der ersten Instanz dieses Ding hast, dass die Leute deine Produkte feiern, ist es doch schon ein ganz großer Teil der Erfüllung von dem, was man tut. Und das, finde ich, ist das, was du gerade sagtest, dass man das aus diesem so einem Trip mitnimmt, der monetär völlig pervers war für das, was wir gemacht haben. Also es hat richtig Kohle gekostet, die ganze Nummer. Aber wenn du das danach rausziehen kannst und auch die Leute dadurch mitnehmen kannst, dass sie sagen, guck mal hier, du bedienst sie auch mit ihrer Passion und feierst das mit ihnen zusammen, dass du eben da bist und sagst, ich nehme euch gerne mit diesem Enthusiasmus. Geiler geht's doch eigentlich gar nicht.
Ja. Das ist auch, glaube ich, so das, was man da wirklich positiv mitgenommen hat.
Ja, ist einfach so. Also, ja.
Aber da muss ich auch sagen, dann wurde es irgendwann so langsam dunkel und dann war es schon kurz nach 6. Und da war ich auch froh, als dann irgendwann gesagt wurde, ich fahre euch zum Bahnhof.
Ja.
Oh. Also es war schon dadurch, dass es ja so, ich sag mal, 2,5 Tage
Dauerfeuer
mit irgendwie 4 Stunden Schlaf nachts und viel Zug und viel Planerei. Es ist ja auch nicht so dieses, setz mich mal entspannt in den Zug und mach die Augen zu, sondern da ist ja viel Organisation mit dabei, mit hier 3-mal umsteigen zwischendrin. Es ist nicht so, dass wir die 1,5 Stunden in einem Zug gefahren sind, sondern es waren 3. Dementsprechend, ja, also da war schon und auch viel Anspannung, ein bisschen Nervosität und ja, es wird ja auch von einem einiges erwartet. Viele kommen nur wegen uns dorthin.
Du willst die Erwartungen auch bedienen. Ne?
Richtig.
Ja, und klar, und das hört ja halt nicht auf. Es ist halt leider so, dass wir in so einem Zirkus unterwegs sind, alle, ja, das ist ja nicht nur bei uns so, das ist bei vielen noch viel schlimmer. Wir sind aber leider nicht in der Position zu sagen, dass ich sowas wie Social Media Manager hätte oder sonst was, geschweige denn, dass die auf so einer Reise zusätzlich mit dabei wären. Dementsprechend bleibt sowas an einem selbst hängen. Das heißt aber auch, du bist bei so einem Event, setzt dich einen Zug, zack, Handy an, was den gesamten Tag quasi überhaupt außer für ein Foto nicht existiert. Und dann guckst du rein und siehst so, oh, Insta, ich sage jetzt mal 40 Markierungen. Und ich sage, ach du Scheiße. Okay, erste Story. Hier hat einer ein Bild gemacht, da. Natürlich willst du die Erwartungshaltung auch gerecht werden, dass du Leute repostest. Du willst die Wertschätzung bringen. Also fängst du nicht an, Zug zu sagen, durchatmen. Jetzt ist erstmal chillen angesagt. Wir haben genug gemacht für heute. Nein, dann geht's dann los. Powerbank dran, weil das Handy kurz vorm Exit ist. Und dann geht's dann los. Social Media bedienen, Nachrichten beantworten, dies, das, Ananas. Ja, und natürlich hast du mehrere Kanäle, wo noch irgendwas drüber läuft und. Dann schreiben die Leute noch und fragen noch irgendwas und du willst halt überall irgendwo der Sache gerecht werden. Und dann ist halt der Tag immer noch nicht vorbei. Ja, und es ist schon, das hört sich immer so locker an. Glaube ich, für manche, die sagen, oh cool, die so ein bisschen rumgegammelt da in Japan, mal hier und da, easy living gemacht. Ist bestimmt zu Teilen auch Fakt, dass es eine tolle Zeit, also die gesamte Zeit war toll, aber es ist echt trotzdem ein Knochenjob, das darf man echt nicht unterschätzen. Und
ja, es war krass.
Es war wirklich heftig. Also das geht schon an die Substanz, auch wenn sich das immer so locker anhört. Oh, und dann sind sie nochmal essen gegangen und haben sie dies gemacht und das gemacht, ein bisschen Zug gefahren. Das ist alles richtig, aber am Ende des Tages sitzt du wirklich da und bist so ausgeballert. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht selbst schon gemacht
hat. Ja, weil es halt auch wirklich, es war unfassbar viel Organisation. Dieses Ganze von A nach B und zurück und wieder hin.
Mhm. Das blieb ja alles an dir hängen, das ja, darf man auch nicht vergessen.
Und ja. Auch diese, ja, also unabhängig davon musst du das auch timen, alles. Und du mit dem ganzen Social-Media-Zeugs noch. Und ja, also man hat so dieses Dauerfeuer im Kopf einfach. Und wir hatten sehr, sehr wenig Schlaf. Natürlich, weil wir ja auch viele private Sachen mit reinpacken wollten, weil wir halt auch viel sehen wollten, wenn man schon mal da ist.
Klar.
Also ich glaube, wir haben keine Nacht über 5 Stunden geschlafen in dieser Zeit.
Ja, kommt hin, ja.
In den Eventtagen sogar noch weniger. Ja, also es hat sich definitiv gelohnt, aber es war alles andere als entspannt. Ich hatte noch eine Blasenentzündung, das kommt auch noch dazu über diese 1,5 Wochen. Also
super,
ja, es hat echt, du warst noch leicht krank auch noch, von, weil du davor krank warst. Dementsprechend, ja, also es hat schon, die Zeit war anstrengend.
Das war anstrengend. Ich meine, das soll jetzt hier kein Rumjammern sein oder so, aber es ist immer so einfach mal, dass man auch mal diesen Blickwinkel sieht oder hört, finde ich auch mal nicht so schlecht, ne? Weil es ist nicht immer alles so rosa. Man denkt immer so, da ist alles locker dahingerotzt so, ne? Man macht dies, macht das und macht ein bisschen Party so ungefähr. Aber es ist schon viel, viel Business dabei gewesen und einfach wirklich, ich glaube, es ist eher die mentale Anstrengung. Es ist also körperlich natürlich für mich zumindest auch, ich meine, du standest auch den ganzen Tag rum, also ohne es jetzt negativ zu meinen, du standest, also auf dem Bein warst du. Bei mir ist es so, du rennst von A nach B, du machst diesen Kurs, du redest und redest und redest und redest und irgendwann weißt du überhaupt nicht mehr, was du noch sagst. Also irgendwann ist so, dass du im Gespräch bist und selbst merkst, dass quasi dein Kopf langsamer denkt als der Mund. Und du merkst, okay, jetzt ist echt langsam Exit, jetzt reicht's.
Naja, ich muss auch sagen, als wir dann abends in diesem Zug saßen, das war so richtig, also da war es ja noch nicht fertig, gerade auch mit Social Media und sowas, aber da ist so ein bisschen so ein Ballast abgefallen, finde ich, weil das letzte geplante Event war. Mhm. Also wir hatten ja dann nächsten Tag dann noch, wo quasi schon fast Rückreise und sowas war, aber da war es vorbei. Das war, davor hat man immer diese Events und diese ganzen Organisationen noch im Kopf gehabt, weil das ja alles noch kommt. An diesem Sonntagabend war dann, da war es rum.
Das stimmt.
Das war so richtig so. Und dann sind wir Burger essen gegangen.
Ja, wir sind im Hotel.
Zum Buffet, Burger-Buffet.
Zum Hotel-Buffet und die haben Themenbuffets und haben am Wochenende ein Burger-Buffet. Das klingt jetzt für viele geiler, als es war.
Ja, es gab einen Burger, den man sich konnte. Man konnte sich
halt selbst einen Burger belegen, ja, aber das hat irgendwie einen großen Namen gehabt. Das Essen war super, das war ein tolles Buffet. Tolles Restaurant, tolle Speisen dabei, aber ich glaube, wir haben mehr die asiatischen Speisen genossen mit Wahnsinnsreis, der endlich auch bei uns zu Hause Einzug gehalten hat. Kann ich eben nur empfehlen, kleiner Lifehack.
Ja, schwenkt von Langkorn auf Rundkornreis um, schmeckt einfach wie geil.
Ja, und ja, vor allem den original-japanischen.
Ja, also das auch, also so Sushi-Reis und sowas schmeckt schon echt besser als so ein Basmati-Reis, aber es ist ja Geschmackssache.
Das, aber nichtsdestotrotz, also es war wirklich da nochmal ein schönes Ding. Haben wir noch einen schönen Abend in dem Buffet-Restaurant, das ist ja ein richtiges Restaurant, aber halt mit einer Buffet-Theke. Haben uns ein paar Burger zusammen gebastelt und wirklich schön gegessen. Und war dann aber auch spät.
Ja, also ich glaube, wir sind ja direkt wir waren gar nicht mehr auf dem Zimmer, wir sind direkt zum Essen gegangen, ja.
Sind direkt zum Essen gegangen, ja. Und dann hieß es nachts noch Koffer packen, weil der nächste Tag war ja dann schon.
Also wir sind zwar erst einen Tag darauf zurückgeflogen, also der nächste Tag war der Montag, wir sind erst dienstags zurückgeflogen, aber unser Flug ging, glaube ich, morgens um 7 ab dem Tokyo Airport und das hätten wir mit den öffentlichen Verkehrsmitteln so gar nicht richtig hingekriegt von Kawasaki aus. Also wenn dann sehr, sehr eng, weil der erste Zug erst um 5:30, glaube ich, fährt und Richtung Flughafen, ist es tatsächlich relativ weit, also der ist sehr außerhalb von Tokio gelegen und dementsprechend hatten wir uns dafür entschieden, ein Hotel in der Nähe vom Flughafen zu buchen, sodass wir morgens einfach gechillt mit dem Shuttle zum Flughafen fahren können, um dann zurückzufliegen. Dementsprechend hatten wir noch einen Tag entspannt. Also wir sind erst noch so ein bisschen shoppen gegangen ums Hotel rum.
Genau.
Und sind dann mit dem Airport-Zug Richtung Airport gefahren. Und Tommy hat noch, erinnerst du dich daran?
Was denn?
Wir sind Richtung Flughafen, es war doch an dem Tag, oder? Wir sind Richtung Flughafen gefahren und wollten in den nächsten Zug rein. Und auf einmal hast du deine Fahrkarte gesucht.
Ach, war das meine?
Ja, natürlich war es deine. Wir hatten den Japan Rail Pass, also sprich eine,
ach, stimmt. Ja, ein, ja, ja,
eine einwöchige Dauerflat, mhm, für Schnellzüge in Japan. Kostet pro Person 250 Euro, glaube ich. Also echt teuer, das Ding. Kannst aber natürlich auch alle Schnellzüge fahren. Und du musstest immer, wenn du in den Bahnhof rein oder rausgehst, also zu deinem Gleis, schiebst du diese Karte durch so einen Scanner durch, der kommt auf der anderen Seite wieder raus und du nimmst ihn wieder mit, und im besten Fall.
Das Drehkreuz geht auf und kannst durchgehen. Ja,
genau. Und auf einmal Tommy sucht in der Hosentasche, in der Jacke, überall.
Das war da, wo wir den Anschlusszug gebraucht haben, ne?
Genau, das war dazwischen. Also wir waren irgendwo beim Umsteigen, sozusagen. Und das Ticket war weg. Und auch der Zug, den wir dann eigentlich nehmen wollten. Ja, wir wollten eigentlich eine Sitzplatzreservierung für den Zug zum Flughafen machen. Und da war auf einmal das Ticket weg. Ja, der Schrei groß. Mhm. Die Panik groß. Ich meine, es war Gott sei Dank nur noch ein Zug, den wir nehmen müssen. Also wir hätten halt ein Ticket kaufen müssen. Also es war jetzt nicht, dass alles umsonst war. Es ist nicht am ersten Tag passiert, ja, sondern am siebten. End vom Lied war, dass ich mit, also du hast dir so ein bisschen den Kopf in den Sand gesetzt und warst sehr deprimiert und sehr verärgert,
ja,
über dich selbst,
ja,
über alles und jeden. Ich habe dann gesagt, das kann nicht sein, das muss irgendwo sein. Den ganzen halben Bahnhof abgesucht und dann bin ich zu so einem Schaffner gegangen, der kein Wort Englisch gesprochen hat. Dem habe ich dann irgendwie versucht zu erklären, dass das Zugticket weg war und End vom Lied war, dass du es einfach vergessen hast rauszunehmen, aber dieser Automat so schlau war und es nach ein paar Sekunden wieder zurückzieht und ein extra Fach schmeißt.
Genau.
Und dann haben wir es wieder gefunden.
Das war echt krass, ja. Also Yvonne hat ja wieder mal einen guten Riecher gehabt. Ich meine, das, man muss die Situation schon verstehen. Wir standen mit vier Koffern,
ja,
auf dem vollbelebten Bahnhof, ne, haben eigentlich den nächsten Zug schon vor der Brust, den wir nehmen wollten, müssen, wie auch immer. Und auf einmal ist das Ticket weg. So, das heißt, eine Person muss irgendwie das Ticket finden. Wir waren 20 Meter nach diesen Drehkreuzen und erstmal da geguckt. Nee, da liegt nichts auf dem Boden. Keine Ahnung, Ticket weg. Ja, und dann kam halt diese Idee, was man machen kann. Und das ist, ich meine, das war schon ein kleines Wunder, weil ich dachte ja wirklich, ich habe es einfach verloren. Ja, so. Und
aber der Weg zum Verlieren war ja nicht weit. Also es waren ja gerade mal 30 Meter.
Ja, richtig, ja. Aber es war echt krass. Aber ich meine, tolles System. Wahrscheinlich gibt es hier auch so bei sowas. Aber das Ding lag dann wirklich wohlbehalten in diesem Automat drin und der hat das der Yvonne dann ausgehändigt und wir konnten weiter Zug fahren. Aber ja, das war echt ein ziemlich...
Mit leichter Verspätung.
Ja.
Dann, aber.
Und am Flughafen sind wir dann quasi mit einem Shuttle vom Airport Hotel. Die bieten dort alle Shuttles an, kostenlose, mit denen du dann zum Hotel zurückfahren, also hin- und zurückfahren kannst.
Aber auch nur einmal die Stunde?
Ja, ich glaube, ja. Sind wir dann zum Hotel gefahren, da haben wir es mal richtig krachen lassen, im Sinne von Größe.
Ja.
Also es war nicht das modernste Hotel, muss man sagen.
Gar nicht.
Eher so ein bisschen, ja.
Alt?
Älter. Aber es war, glaube ich mal, der heißeste Scheiß, den du hättest buchen können.
Ja, war, für ganz wenig Geld.
So, und ich meine, es war jetzt auch nicht günstig. Ich habe dann am Ende...
Das hat keine 100 Euro gekostet.
Echt? War das doch so,
ja,
günstig?
Ja, es waren irgendwie 500 oder 90 Euro.
Ernsthaft?
Ja, ja. Da in Narita hast du die Hotels hinterhergeschmissen bekommen. Da hast du für 35 Euro konntest du in einem relativ guten Zimmer übernachten.
Also auf jeden Fall habe ich...
Das war so krass günstig.
Ja, okay, dann habe ich aber trotzdem, es wäre noch deutlich günstiger gegangen und ich habe gesagt, weißt du was, wir buchen die Suite. So, weil die, stimmt, du hast recht, weil die quasi, in Anführungszeichen, nichts gekostet hat. Ich meine, in heutiger Zeit sind unter 100 Euro Hotelzimmerpreis.
Ja, vor allem in Japan.
Das kriegst du nicht mal auf dem Dorf hier bei uns. So, auf jeden Fall habe ich gesagt, scheiß drauf, nur, auch wenn es nur für die eine Nacht ist, mir jetzt egal, ich buche die Suite. So, und das war wirklich, also ich glaube, die Gesamtgröße war so viel wie alle Hotels, die wir in Summe aufsummiert an Fläche in Japan hatten, mal zwei.
Ja, also es waren locker 100 Quadratmeter.
Bestimmt, ja. Also es war geisteskrank. Allein das Bad war so groß wie das Hotel, was wir in Hiroshima hatten.
Größer. Wahrscheinlich. Ja, ziemlich.
Also plus minus war das gesamte Bad
da
so groß.
Da war so ein extra Vorraum noch dabei gewesen,
stimmt,
wo du dich schminken konntest.
Ja, noch ein extra Schminkvorraum und was ich, also ich sage ja, das war mal der heißeste Scheiß. Du konntest sogar die Jalousien, also die Gardinen elektrisch vom Bett aus steuern, was alles sehr mechanisch und ging und so. Das Hotel war trotzdem toll, ne, keine Frage. Da war auch alles schön gemacht und so, ne? Aber es hatte, glaube ich, die besten Zeiten hinter sich.
Nico Narita, falls ihr mal dort übernachten wolltet.
Genau, stimmt. Also ich glaube, es war so, es gab sogar einen extra Bereich, der moderner ist, aber der mit mehr Ruhe oder abgetrennten Zimmern war, glaube ich, der ältere.
Ja. Und Annex, wie hieß es? Irgendwie der schlechte ja, Ecke. Wie auch immer.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das echt der abgefahrene Kram, wo du reinkommst und denkst so, ach du lieber Himmel, also wir hatten ein gesamtes Wohnzimmer, wir hatten ein riesengroßes Schlafzimmer, wir hatten einen Ankleideraum, wir hatten einen Schminkvorraum und wir hatten ein Riesenbad.
Nur keine Zeit.
Und nur keine Zeit. Ja. Also chillen konnten wir. Ich glaube, wir hatten sogar so einen Chillsessel, gell? War da nicht
ja,
so ein
da
Chillsessel?
Hast du drin gesessen, ja, stimmt.
Stimmt, ja. Aber nicht viel Zeit, dann sind wir noch ins Outlet gefahren an dem Tag, weil wir gesagt haben, komm, irgendwas machen wir noch.
Ja, also wir sind mit dem Shuttle wieder zum Flughafen und vom Flughafen mit dem Shuttle zum Outlet, weil es keine andere Verbindung gab. Dann waren wir 2 Stunden im Outlet, da war aber auch ein bisschen Stress, weil wir den letzten Shuttle wieder zurück zum Flughafen und dann vom Flughafen wieder zum Hotel, was alles immer nur einmal die Stunde ging, somit war es, ja, es war doch ein bisschen chaotisch, aber es hat funktioniert.
Hat funktioniert, haben um 2, 3 Andenken gekauft. Und dann
war nochmal zum Buffet essen im Hotel abends.
Genau, weil da gibt's nichts. Also wer das mal macht, dort rum, ihr findet keine Restaurants. Es gibt nichts. Ja, also da müsst ihr euch ein Hotel suchen, was ein passables Restaurant anbietet, sonst seid ihr echt aufgeschmissen.
Oder im Flughafen was essen, das wäre nur die andere Variante gewesen. Stimmt.
Aber der soll auch 20 Minuten weg mit dem Shuttle.
Ja.
Ja, also das ist alles nicht so super, aber war für uns jetzt am praktikabelsten und wir hatten wirklich dann einen chilligen letzten Tag einfach da, konnten wirklich in Ruhe morgens dann ins Shuttle steigen, ab zum Flughafen. Sind dann über Amsterdam zurückgeflogen und von Amsterdam mit so einem Seelenverkäufer von KLM Cityhopper sind wir dann nach Frankfurt zum Airport zurück und dann war unser Japan-Trip 2025 beendet.
Genau, bis darauf, dass das Taxi am falschen Terminal stand in Frankfurt, aber ja.
Ah, herrlich.
Ja.
Das war auch der geilste, der Typ.
Das habe ich aber auch erst von Amsterdam aus gebucht, muss man auch noch dazu sagen.
Ja, das stimmt. Wir wollten uns ja eigentlich abholen lassen von meinem Vater.
Wir wollten eigentlich mit Juba zurückfahren, haben aber nicht beachtet, dass wir ja 3 Koffer haben.
Ach, stimmt.
Und das ist mit Juba, da musst du immer den großen buchen, weil du nicht sicher sein kannst, dass in einem normalen Juba du 3 Koffer reinkriegst.
Stimmt, ja.
Und dann war das echt teuer. Also da hat die Fahrt weit über 100 Euro gekostet. Mhm. Und das Standard-Taxi, was uns von Itchan hingefahren hat, das Papa-Taxi, liegt irgendwie bei 60 Euro. Und dann habe ich versucht, von Amsterdam telefonisch das noch zu buchen. Und das hat auch tatsächlich funktioniert. Bis darauf, dass er am falschen Terminal stand.
Der war echt der Hit, ey. Und er hat es ja dauernd uns in die Schuhe schieben wollen. Also ich meine, der war total entspannt, der war super nett. Ich weiß nicht, was hat er gesagt? Ich glaube, Indien oder Pakistan ist der Fahrer gekommen. Super deutsch mit diesem Einschlag. Wenn man halt so Simpsons kennt, wisst ihr, was ich meine. Also super sympathisch und nett. Aber er hat halt wieder, wir haben ja gesagt Terminal 1. Und ich so, nein.
Ja, vor allem, der hatte ja die Flugnummer. Also
genau, richtig. Ja, also er wusste anhand der Flugnummer, wann der Flug landet und es steht natürlich auch da drin, dass es Terminal 1 oder 2 ist. Und immer wieder so, wir hatten ja drüber gesprochen, Terminal 1, wie gesagt, wir hatten Terminal 2 gesagt und sie haben ja die Flugnummer. Und dann ging es wieder los. Ah, beim nächsten Mal einfach Bescheid sagen, an welchem Terminal sie sind. So.
Kurz vor der Eskalation.
Ja. Also der war total freundlich, der hat es nicht böse gemeint, ne? Aber es war halt immer so.
Der war völlig im Recht, wir haben ihn dann auch im Recht gelassen.
Ich gesagt, komm, ist gut, da haben wir was anderes gequatscht. Mein Spruch zu Hause war, der Taxifahrer war der erste echt freundliche Mensch mit unserem Betreten von Europa.
Ja, in Amsterdam konnte man davon nicht reden.
In Amsterdam haben dich alle schon wieder abgefuckt. Ja, egal wo, jeder musste der Erste sein, Ellbogen raus, rempeln, drücken, drängeln. Ne, keine lächelnden Leute, nur noch unfreundliche Gesichter und sowas. Ne? Und wir kamen in Frankfurt an, die Leute dort genauso überall. Und er war dann so die erste wohltuende Abwechslung, wo wir gesagt haben, auch trotz dieser Nummer mit dem Terminal, was er immer als amüsant überspielt hat, war er echt der erste freundliche Mensch in Europa. Das war bezeichnend.
Ja, das stimmt.
Ja, haben wir unsere Reise erfolgreich beendet mit 2 Stunden 22. Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht heute.
Ja, das hat jetzt doch tatsächlich relativ gut geklappt. Das pünktlich stimmt, zum Fußball.
Genau, jetzt gleich noch schön oder nicht so schön die Eintracht, der klassischen Niederlage gegen den Angstgegner Leverkusen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
Trotz dieser Off-Topic-Serie.
Genau, war ja heute ein bisschen mehr On-Topic mit Autothemen und Workshops und Treffen dabei. Ich glaube, heute war es der größte On-Topic-Anteil der Japan-Reise. Und wenn ihr irgendwo mal auf die Idee kommt zu sagen, ihr wollt da auch mal einen Japan-Trip machen, wir möchten jetzt nicht sagen, dass wir Japan-Profis sind, aber die Won ist so in das Thema eingefuchst, schon wieder gerade, was so die Themen mit welche Fahrkarten und dies und jenes, was macht da Sinn, Da haben wir natürlich kein Problem. Wir hatten wirklich ja schon mehrfach Leute, die in irgendwelche Länder geflogen sind, wo wir schon zugegen waren und die uns dann tatsächlich mal um Rat gefragt haben. Auch wenn das mit Autopflege nichts zu tun hat, ihr müsst da keine Scheu haben. Also ne, wir beantworten gerne auch da Fragen, speziell natürlich die Wundern in dem Fall. Schreibt mir einfach eine Nachricht, wenn ihr irgendwo mal so ein Thema habt, wenn ihr da euch doch mal in eins dieser Länder verschlägt.
Madeira könnte ich noch anbieten.
Genau, Madeira, ja, ich weiß gar nicht, ob wir da wirklich mal einen Reisepodcast drüber machen, das müssen wir uns nochmal überlegen. Aber nichtsdestotrotz, also da sind wir auch die Letzten, die euch dann da irgendwie abschieben und sagen, nö, hier ist Autopflege, ja, wir machen ja den Off-Topic-Kram hier, Leute. Also von daher dürft ihr uns gerne auch auf Off-Topic-Fragen stellen. Wenn sowas sein sollte, jederzeit, also das nur als Angebot. Und ansonsten
gibt es nächste Woche Monatsrückblick.
Stimmt, ihr habt ja abgestimmt, Platz 2 war Monatsrückblick, also gibt es nächste Woche Monatsrückblick.
Genau, sind so, auch ein paar Sachen zusammengekommen. Und 2 Auslosungen gibt es.
Oh ja, stimmt. Das, ja. Wir haben ja unsere Charity-Geschichte jetzt tatsächlich zu 98% unter die Leute gebracht. Gestern, liebe Grüße an den Thomas, gestern ist das letzte größere Trumm, wie der Franke sagen würde, abgeholt worden, nämlich die Flexbox. Und jetzt haben wir nur so ein bisschen letzte kleine Überbleibsel, aber auch von vielen Leuten, die dann gesagt haben, so, ach, ich bestelle demnächst, warte einfach bis dahin. Also wir haben, glaube ich, fast nichts mehr zu verschicken. Eins geht noch am Montag raus und ansonsten haben wir alles unter das Volk gebracht.
Sehr gut.
Inklusive der Spender natürlich.
Genau.
So.
So, jetzt mache ich meinen Kaffee.
Yvonne macht den Kaffee. Wir machen Schluss. Wir sagen danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr es mit uns ausgehalten habt. Danke, dass ihr euch unser Gebabbel über Japan reingezogen habt. Wir hoffen, das hat euch trotz Teil of Topic weiterhin Spaß gemacht. Und freuen uns wie immer auf euer Feedback. Schreibt uns Kommentare, bewertet es bei Spotify. Nur so.
Überall.
Überall, wo es geht. Hilft uns sehr. Teilt den Podcast. Das sind alles Dinge, die uns immer weiterhelfen. Und weiter hier diesen Spaß, den wir natürlich weiterhin entgeltlos für euch machen, fortführen können.
Jawohl. Und dann hören wir uns nächstes Wochenende.
So ist es. Macht's gut.
Bis dahin, macht's gut.
Ciao, ciao.
Tschüss.